Ja, freue mich, dass wir Teil 3 jetzt gemeinsam bestreiten können. Und noch glücklicher werde ich, wenn hinten das Licht angemacht wird. Im vorgerückten Alter, dann wird das schwieriger mit dem Manuskript und so. Ja, tolles Thema, das ihr euch rausgesucht habt, dem ich mich auch stellen möchte und stellen werde. Den Willen Gottes erkennen und den Willen Gottes tun. Den Willen Gottes erkennen und tun, darüber wollen wir uns jetzt in diesem Vortrag Gedanken machen. Ich habe dem wieder so ein Überthema gegeben, ganz bekanntes Wort, das erkennt aus dem Vater Unser, aus der Bergpredigt halt nicht. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. So werden wir von Jesus gelehrt, sollen wir beten. Und wenn wir so beten, ist es natürlich wichtig auch für uns als Christen und Christinnen, dass wir das eben auch erkennen. Was ist denn der Wille des Vaters? Was ist denn der Wille Jesu halt nicht? Und wie können wir den umsetzen? Und darum soll es gehen. Aber bevor ich einsteige, möchte ich gerne nochmal mit euch zusammen beten. Lieber himmlischer Vater in Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir loben dich und wir preisen dich und wir geben deinem heiligen und ewigen Namen alle Ehre, alle Lob und Preis. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns jetzt unter deinem Wort hier versammeln dürfen. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns Gedanken darüber machen können, was es heißt, deinen Willen zu erkennen und ihn dann auch umzusetzen in unserem Leben. Aber dass das wirklich Frucht bringt, das, was wir hören werden, Herr, dass das wirklich auf fruchtbarem Boden fällt und dass wir wirklich das auch umsetzen können, verstehen können, was du uns zu sagen hast, Herr, dazu brauchen wir deinen Segen. Und darum wollen wir dich bitten für diesen Vortrag, Herr, dass du das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen segnen wollest. Amen. Ja, ich habe zwei Teile, ihr habt das auf eurem Zettel hoffentlich noch stehen hier, wenn ihr den noch habt und nicht weggeworfen habt. Erstens möchte ich darüber sprechen, wie man den Willen Gottes erkennt, das ist ein bisschen der kürzere Teil. Und dann möchte ich im zweiten darüber sprechen, wie wir den Willen Gottes tun können. Und damit möchte ich beginnen. Erstens, wie erkenne ich den Willen Gottes? Und da werde ich jetzt 5 Dinge sagen, die man abarbeiten kann. Es ist wichtig, dass diese Dinge auch in dieser Reihenfolge sind, vom Wichtigsten zum Unwichtigsten runter. Das möchte ich vorneweg betonen. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich sagen, was immer geschieht, wenn ihr nach dem Willen Gottes fragt, betet, 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 dass der Herr euch seinen Willen kundtut. Immer wieder beten. Und zum Schluss, wenn wir hinten angekommen sind, sage ich noch, was ihr zu beten habt, ganz konkret, aber erstmal ganz wichtig. Diese 5 Punkte müssen umbetet sein. Ihr müsst wirklich Gott bitten, lass mich deinen Willen erkennen halt, nicht? Zeig du mir, was dran ist in meinem Leben hier, dass ich wirklich als dein Diener wirklich den Weg gehe, das tue, was du von mir möchtest, ganz intensiv mit gläubigem Herzen. Und wenn ich so im ständigen Gebet bin, dass ich wirklich auch diese Vater unser Bitte ernst nehme, dein Wille geschehe, dass ich mich wirklich darunter gehorsam stelle, dann darf ich folgende 5 Schritte tun, wenn mir nicht ganz klar ist, was denn der Wille Gottes ist. Und da wollen wir jetzt einfach mal praktisch gucken halt, nicht, was denn die einzelnen Schritte sein können, wie man das erkennt. Nochmal, die 5 Punkte, die jetzt kommen, sind genau in dieser Wertigkeit, dass wir sagen, das Erste ist das Wichtigste, das Zentrale, und das wird immer unbedeutender, könnte man sagen. Das sind alles wichtige Punkte, aber das Erste ist das Zentrale. Also, wenn ich nach dem Willen Gottes frage, was ist das Erste, was ich tun kann? Erstens, was sagt die Schrift? Was sagt die Schrift? Die meisten Dinge, wo wir Fragen haben, die erklärt uns die Heilige Schrift. Das ist ganz einfach. 3-4 Jahre her hatte einer einen Termin bei mir verabredet. Ich wollte unbedingt mit mir sprechen halt, Anwalt aus Bremen, kein Mitglied unserer Gemeinde, katholisch, kommt und bevor er noch beginnt halt, wir sitzen dann zusammen bei mir im Büro, ich wusste gar nicht, worum es geht, legt er 500 Euro auf den Tisch und sagt, Herr Latzl, ich brauche jetzt Ihren Rat, das ist so das Honorar, was ich so kriege, ich bin nicht Mitglied Ihrer Gemeinde, aber das soll es wohl getan haben, ich brauche Ihren Rat. Und dann erklärt er mir so in 3 Minuten, was so Taktung ist. Ja, glücklich verheiratet, aber wie gesagt, die Sekretärin, das ist auf einmal auch das Mordsgerät, nicht? Und die hat er sich jetzt verliebt halt, und jetzt weiß er nicht, wohin soll, nicht? Sekretärin oder Ehefrau, nicht? Und er hatte gehört, also ich sei so ein ganz, ganz Evangelikaler, und da erwartet er jetzt von mir die Wegweisung für sein Leben. Da habe ich ihm die 500 Euro zurückgegeben, habe ich gesagt, das ist ganz einfach, was ich Ihnen sagen kann halt, nicht? Bei Ihrer Frau. Sie sind verheiratet, Sie haben vor Gott ein Gelübde gegeben, Punkt, das war's. So steht's in der Bibel, fertig. Ja, das war's, ich sage, das war's, Ende aus, nicht? Das war ein ganz kurzes Seelsorgegespräch halt, nicht? Was sagt die Schrift halt, nicht? Du sollst nicht Ehe brechen, kannte der. Ich hatte also Firmungsunterricht und alles gehabt, nicht? Ganz klar. Das ist ganz einfach. Wenn ich natürlich sage, ja, das hier gilt nicht mehr, nicht, ich schmeiß das mal weg, nicht, also es gibt noch andere Dinge, ja, und die Liebe und weiß der Kuckuck alles was nicht, dann komme ich natürlich ins Schleudern. Da kenne ich auf einmal den Weg nicht mehr, wenn ich die Gültigkeit der Schrift in Frage stelle. Also, was sagt die Schrift halt? Dazu ist es natürlich notwendig, dass man die Schrift möglichst gut kennt. Und da sind wir eben beim Thema wieder von heute Vormittag, nicht? Was waren die drei Bs? Bibel, Beten, Buße. Bibel, Beten, Buße. Bibel, Bibel, Bibel. Jeden Tag zwei Kapitel. Ein Kapitel Altes Testament, ein Kapitel Neues Testament halt nicht. Ganz wichtig. Also jetzt auch, wenn ihr das jetzt zum dritten Mal hört halt nicht. Meine Gemeinde kriegt das auch immer wieder zu hören. Irgendwann kommt eine Frau zu mir, sagt zu mir, weißt du, Lass, ich kann es nicht mehr hören halt nicht. Immer dieselbe Platte bei Ihnen halt nicht. Immer wieder Bibel lesen. Jeden Tag Altes Testament, Neues Testament. Ich kann es nicht mehr hören. Ich sage, und lesen Sie in der Bibel? Nö. Sag ich, sehen Sie, so lange werde ich das weiter sagen. Was wichtig ist für Ihr Leben. Was sagt die Schrift? Also in der Schrift müssen wir zu Hause sein, das müssen wir kennen. Und nicht nur, dass wir die Schrift lesen, sondern dass wir auch unter die bibeltreue Verkündigung gehen. Dann werden wir auch erleben, wie Gott uns klare Wegweisung gibt fürs Leben. Das habt ihr alle schon erlebt, nicht? Ihr seid an einer bestimmten Fragestellung dran und dann geht ihr in die Stunde oder in den Gottesdienst und da predigt der Prediger oder der Pfarrer halt nicht und da gibt es die Antworten. Da gibt es die Antworten auf das, was man gesucht hat. Das ist ganz wunderbar. Auch das ist manchmal interessant als Pfarrer halt nicht. Vor einigen Wochen kam jemand zu mir, kannte den Mann nicht, der kommt zu mir, ich stehe noch mit jemand anderem, das hat er gar nicht beachtet halt, kommt nach dem Gottesdienst und sagt, meine Frau hat sie angerufen. Ich sage, was? Ja, meine Frau hat sie angerufen. Das, was sie eben gepredigt haben, das hat meine Frau ihnen gesagt. Ich sage, ich weiß nicht mal, wer sie sind und also das Letzte, was ich tue, dass ich mir von irgendjemand erzählen lasse, was ich zu verkündigen habe. Ne? Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und stellte sich raus halt, nicht? Er war ein gläubiger Mann, hat auch gesagt, dass er einen Gottesdienst wollte, nicht? Und hatte tatsächlich ein Problem, ehetechnisch halt nicht. Und in der Predigt hat er vermeintlich die Antwort gefunden, dachte jetzt aber, so nach dem Motto, die Frau hätte so hinten rum, weil sie wusste, mich da so instruiert, könnten Sie nicht mal bitte meinen Mann, das konnte ich dem versichern, das ist das nicht. Aber sage ich, wenn Sie aus dem Wort Gottes, aus der Verkündigung des Wortes Gottes jetzt etwas entnommen haben und klar verstanden haben, wie der heilige und lebendige Gott auch durch meinen unwürdigen Mund gesprochen hat, dann setzen Sie das um, nicht? Heute, wenn ihr die Stimme des Sohnes Gottes hört, stoppt eure Herzen nicht halt, nicht, dass man das wirklich annimmt. Also, was sagt die Schrift? Das ist das Erste, wenn ich nach dem Willen Gottes frage. Und ich sage jetzt mal, 90% der Dinge in der Seelsorge, die hast du mit diesem ersten Punkt auch abgearbeitet. Wenn Leute kommen und Probleme haben und Frage haben halt nicht, dann kannst du aufgrund dessen, was du wirklich über die Schrift weißt und kennst, den Leuten Antwort geben. Und das werdet ihr auch feststellen, dass das meiste, wo ihr Fragen habt, nicht? Also wenn ihr in der Schrift lest, ganz schnell die Antwort kriegt, nicht? Was ist denn jetzt? Für 1.000 Euro ein paar neue Skier kaufen oder 1.000 Euro der Missionsgesellschaft spenden halt, nicht? Da beschäftigt euch mal mit der Schrift, nicht? Da gibt's ganz schnell Antworten halt, nicht? Die man wirklich finden kann. Also das ist ganz spannend halt, ne? Also erstens, was sagt die Schrift? Das ist das Wichtigste. Denn in der Schrift spricht Gott selber. Das ist ganz wichtig, nicht? Das ist das lebendige Wort unseres Gottes. Zweitens, sollte es da immer noch Fragen geben, dann darf man sich die nächste Frage stellen halt. Was würde Jesus tun? Gibt gewisse Dinge halt zu sagen halt nicht, tatsächlich Fragestellungen, die nicht eindeutig in der Schrift geklärt sind. Und da darf man sich wirklich diese Frage stellen, was würde Jesus tun? Auch dazu ist es wiederum ganz wichtig, dass man die Schrift kennt. Je intensiver ich mich mit dem Neuen Testament beschäftigt habe halt, desto intensiver ich in der Ethik drin bin, die die Bibel vertritt, dann weiß ich auch, wie der Heiland Dinge tun würde. Wenn ich die Schrift nicht kenne, kann ich da relativ wenig zu sagen. Aber das ist ganz wichtig, wenn ihr da bei dem Punkt 1 keine Antwort kriegt, dann zu sagen, was würde Jesus tun? Ganz konkret in diesem Fall jetzt nicht. Wenn das jetzt nicht so explizit beschrieben ist halt, nicht mit dem Ehebruch, sondern wie soll ich mich da verhalten? In dieser Streitsituation, in dem Umgang mit meinem Geld halt nicht, an meiner Arbeitsstelle. Was würde denn Jesus tun? Und auch da findet ihr ganz schnell eindeutige Antworten. Ich mache das ab und zu, habe ich das früher gemacht mit meinen Konfirmanden. Ihr kennt vielleicht diese Bändchen, nicht diese What would Jesus do? Nicht? Was würde Jesus tun? Und dann macht man mit denen so einen Deal, komm, wir wollen mal 30 Tage genauso leben, alle Handlungen danach ausrichten, wie Jesus getan hätte. Und das ist immer ganz spannend, wenn die nach 30 Tagen dann so berichten. Spannendes Sache halt, nicht? Da verändern sich ganz viele Dinge halt, nicht? Um den Willen Gottes zu erkennen. Übrigens, wenn ihr mal Lust habt, macht das mal. Macht das mal 30 Tage. Sagt mal 30 Tage ganz bewusst halt, nicht? Ich möchte mal bewusst wirklich so leben, wie ich denke, dass der Heiland auch an meiner Situation geredet, gehandelt, geschwiegen hätte, verziehen hätte. Das ist ganz spannend, den Willen Gottes zu erkennen halt nicht. Was würde Jesus tun? Das ist die Frage danach, was hätte Gott selber getan halt nicht. Also das ist das Zweite. Was würde Jesus tun? Das Dritte, was wichtig ist, wenn man nach Orientierung fragt, wenn man Fragestellungen hat, wie soll es denn weitergehen? Und wenn man keine Antworten in den Punkt 1 und 2 bekommen hat, nicht? Die Frage, was sagen denn die Brüder? Oder die Schwester, wenn man jemanden hat, einen Vertrauten hat, was sagen die denn? Die wirklich schon lange vorne weggegangen sind. Auch auf die zu hören. Dass man hingeht und fragt. Manchmal kommen die auch und sagen einem etwas, ohne dass man gefragt hat. Aber da ist es auch mal schlau, drauf zu hören. Gerade wenn es Brüder und Schwestern sind, die haben nichts Böses wollen. Die es wirklich gut mit einem meinen. Die manchmal aber, ob ihrer Lebenserfahrung, ob ihrer Dinge, die sie gemacht haben, einen ganz anderen Weitblick haben halt. Und auch das ist dann einfach wichtig zu sehen. Und ganz toll ist, manchmal schickt Gott auch Menschen. Also jetzt sitzt der Winrich mit seiner Frau da hinten. Darf ich das eben erzählen? Ihr habt das ja mitgekriegt. Also die letzten 6 Wochen, die waren ja ziemlich intensiv. Und als das so losging, da wusste ich, also wie dieses Interview da bei uns im Radio Bremen am Fernsehen gelaufen war, nicht, oh, das ist ganz schön hardcore, aber du musst jetzt dagegen gehen. Und dann hatte ich denen gesagt, ich komme zu euch ins Studio, mache ein Live-Interview. Das war mittwochs nachmittags und mittwochs abends musste ich dahin. Und dann habe ich nochmal intensiv gebetet. Dann habe ich gesagt, Herr, wenn das falsch sein sollte halt nicht. Wir haben zwar einige Brüder aus der Gemeinde gesagt, klar, das musst du machen, habe mit meinem Vorstand gesprochen, dann ist das in Ordnung. Dann, aber es war so, wo ich gesagt habe, Mensch, ich weiß ja, was daraus wird. Wenn ich jetzt gegenschlage halt nicht, wenn ich jetzt ein Stück weit da den Rücken stramm mache, dann gibt's richtig, dann knallt das hier weg. Das ist gar keine Frage. Und ich wollte das auch, das liegt zu meinem Naturell halt. Ich bin eher so ein aggressiverer Typ halt. Aber ich wollte mich da wirklich auch von Gott führen lassen. Und ich hatte auch mehrere Bibelstellen gekriegt. Und dann war es so, ich hatte noch so eine Stunde Zeit. Und dann habe ich den Anrufbeantworter in unserem Sekretariat abgehört. Das macht normalerweise immer unsere Sekretärin. Aber ich hatte nichts zu tun. Dann habe ich einfach den Anrufbeantworter abgehört, weil die auch sehr viele Leute drauf gesprochen haben. Viele Leute, die mir was Gutes gesagt haben. Aber nicht alle Leute sagen so dasselbe. Und dann spricht drauf aus Stuttgart Winrich Schäfbruch. Und dann hat er mir nochmal Mut gemacht. Hat er gesagt, Mensch, zieh das durch, das ist ganz wichtig. Und dazu müsst ihr wissen, also der Winrich, der war ja schon als Pfarrer unterwegs, da war ich noch gar nicht wiedergeboren halt nicht. Da hat er schon gewirkt. Und ich habe viele Predigten von ihm gehört halt nicht. Und das ist jemand, der mir im Glauben sehr, sehr viel bedeutet hat. Nicht ein Bruder, der vorangegangen ist, der heute immer noch die Fackel des Evangeliums trägt, aber der sich schon lange trägt. Und ich darf jetzt auch so ein bisschen mitschleppen. Und dann ruft so ein Bruder an, den du wirklich verehrst, ist falsch, aber wo du sagst, hast du geistlich viel genommen. Und der spricht auf deinen Anrufbeantworter. Und Gott lässt ihn drauf sprechen und er sagt dann, vorwärts ist genau richtig und da müssen wir gegengehen, du bist genau richtig, alles in Ordnung, vorwärts, nicht? Und du fragst in dem Moment nach dem Willen Gottes, nicht? Da führt Gott Wege, ne? Da stehst du nur dabei und sagst, jawohl. Eben hast du ein bisschen geguckt und gefragt, natürlich, und dann gibt Gott auch nochmal richtig Antwort durch einen lieben Bruder, nicht? Der wirklich auch nochmal, und das sind ja keine Zufälle halt, von Gott geführt, dann einfach Dinge zuspricht halt, nicht? Also das ist was ganz Großartiges, und da hört auch immer wieder drauf, nicht? Auf die Brüder, wo ihr wisst, nicht? Die sind euch geistlich vorangegangen und auch die Schwestern halt, nicht? So sagen, nicht nur so nach dem Motto, die sind ja altmodisch, die können zwar nicht das Handy bedienen, doch hört gerade auf diese geistlichen Geschwister halt, nicht? Dieses Evangelium muss man so lange tragen halt, nicht? Zu sagen, darauf, auch als Jüngere zu hören halt nicht, wenn man nach dem Willen Gottes fragt, dass man sagt, Mensch, das auch mitzunehmen. Ein Viertes, auch das ist wichtig halt nicht. Was sagt der gesunde Menschenverstand? Das ist nicht so wichtig wie die ersten drei Punkte. Ich sage, das ist hier eine Abstufung. Das ist mir ganz, ganz wichtig halt. Nicht, dass man das so in einer Reihe liest, sondern das ist immer wieder abgestuft. Die Schrift ist die absolute Autorität. Aber bei gewissen Punkten ist es auch wichtig, dass man den gesunden Menschenverstand befragt. Steht so auch in der Bibel drin, also Psalm 32 halt nicht, werdet nicht wie Rosse und Maultiere ohne Verstand. Also es gibt wirklich manchmal auch so im christlichen Bereich Leute, die meinen es sehr ernst, aber da schlägt dann irgendwie so eine Sicherung aus, dass die wirklich ihr ganzes Leben nicht mehr richtig bestreiten können, weil die in jeder Kleinigkeit nach dem Willen Gottes fragen. Also ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen halt so nach dem Motto, ich stehe auf und weiß nicht, soll ich mit dem rechten Fuß oder mit dem linken Fuß aus dem Bett aufstehen? Nicht? Was ist denn Gott wohlgefälliger halt nicht? Und heute die blauen Strümpfen oder die schwarzen anziehen halt nicht? Was gereicht denn mehr zur Ehre Gottes nicht? Da kann ich irgendwann auch ins kleinste Detail reinkommen. Da werde ich irgendwann wahnsinnig. Da muss ich sagen, also das spielt vollkommen keine Rolle, ob ich nun gelbe, grüne oder rote Strümpfe habe oder zwei paar verschiedene nicht. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass mein Herz beim Heiland ist, nicht? Und nicht das, was ich äußerlich anhabe, halt, nicht? Also, dass man da auch wirklich den gesunden Menschenverstand befragt. Das ist manchmal einfach auch ganz wichtig, dass wir den wirklich über all das, dass man, wenn man zu vergeistlich ist, einfach mal hier oben nochmal richtig ticken lässt und sagt, wie sehen denn die ganz normalen Dinge aus, halt, nicht? So, ich sage jetzt mal ein blödes Beispiel, wenn ich heute Abend am Abendessen zurückfahre, halt, nicht? Dann werde ich nicht fragen, ja Gott, wird denn meine Tankfüllung reichen, die da ist, halt, nicht? So nach dem Motto, kann ich denn mit diesen paar Litern noch bis nach Bremen Bremen kommen, sondern da fahre ich an die Tankstelle, ganz klar, mein Auto muss ich voll machen halt, ne? 300 Kilometer, also brauche ich, zack. Also es sind Dinge, die muss ich jetzt nicht geistlich überhöhen, das meine ich. Und manche Dinge lassen sich auch wirklich mit einem klaren Menschenverstand erledigen halt, nicht? Das Beispiel erzähle ich nicht, sonst wird das heute zu lang halt nicht. Aber ein fünftes sage ich noch, und zwar sage ich, was sagen die Sondererkenntnisse? Auch das ist noch etwas, was man, die Sondererkenntnisse, damit meine ich Träume zum Beispiel. Ja, Gott spricht durch Träume, das kann er tun halt nicht. Aber das ist nicht der normale Weg. Und ich möchte davor warnen, zu sagen, so nach dem Motto, in so ein verklärtes Christentum, nicht, so hineinzukommen, so nach dem Motto, ich bin so ein Typ, ich warte nur auf Träume. Nicht? Ich bin so eine besondere Hausnummer, also ich brauche nicht die Bibel, ich brauche auch nicht darüber nachzudenken, was der Heiland tun würde, halt nicht. Ich brauche auch keine Brüder und Menschenverstand schalte ich sowieso aus, ich lege mich ins Bett und dann warte ich mal, welcher Traum zu mir spricht. Ja? Ich erlebe so, ich sage es ein bisschen witzig, aber sowas gibt es tatsächlich auch halt nicht. Ja, Gott kann durch Träume sprechen und es sind besondere Menschen, die das geschenkt bekommen. Und ja, Gott tut das auch in anderen Ecken der Welt halt nicht, wo er Menschen auch, wo er Muslime durch Träume aufmerksam auf sich macht. Das sind was ganz Besonderes. Aber bitte, wenn ihr ganz normal nach dem Weg fragt, halt nicht, was ist dran, welchen Beruf soll ich wählen, die Dinge, schaut ganz normal aufs Wort, hört drauf. Wenn Gott euch so einen Traum schenkt und ihr merkt das wirklich, ihr seid angesprochen, bitte, gar keine Frage. Wer bin ich, dass ich das Gott aus der Hand nehmen könnte? Das hat die Bibel gesagt, gar keine Frage. Es wird aber schwierig, wenn das so zur Regel erhoben wird, so nach dem Motto, darauf warte ich jetzt und nur dann setze ich mich in Bewegung halt nicht und ich muss dann Gott vorgeben, wie er Dinge zu machen hat. Diese Sondererkenntnisse oder dass er mir wirklich einen Engel in den Weg stellt, den ich gar nicht erkenne und der mir etwas sagt, etwas gibt. Solche Dinge gibt es im Leben. Das sind so wunderbare Dinge, ähnlich wie bei dem Biliam, der lässt ja den Esel sprechen, nicht? Aber ihr glaubt mir, wenn er auf solche Wegweisungen wartet, dass eure Katze, euer Hund oder euer Esel anfängt zu sprechen halt nicht, das kann manchmal ganz schön lange dauern und dann wird Christentum aber manchmal auch eine ganz komische, verquerte Geschichte halt. Dann nimmt es Formen an, die nicht in Ordnung sind halt nicht. Trotzdem gehört das auch mit dazu halt nicht. Also wenn ihr sowas habt, und das will ich jetzt nicht in Abrede stellen, und ihr wisst von all den Dingen, ob das bei Josef gewesen ist halt nicht, also damals in Ägypten halt, ob das bei Josef war, der Mann der Maria halt und bei Mira selbst, der spricht durch Träume, Gott, das kann er tun, da hat er tausende Möglichkeiten, der kann auch aus diesem Klavier eine Botschaft erwecken, Gott hat alle Möglichkeiten halt nicht. Aber da, wie gesagt, nicht drauf warten und nur denken so nach dem Motto, das seien die rechten Dinge und die normalen Wege, das Gängige letztlich dann in Frage stellen halt. Und deshalb auch noch einmal in dieser Reihenfolge, ganz wichtig, das betone ich, nicht das Erste, und da ist fast alles mit abgearbeitet, was sagt die Schrift, was würde Jesus tun, was sagen die Brüder, was sagt der gesunde Menschenverstand, was sagen die Sondererkenntnisse. Und jetzt hatte ich damit begonnen halt, also wie erkenne ich den Willen Gottes, dass ich gesagt hatte vor diesen 5 Punkten, betet, 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 betet immer drum, dass Gott euch recht führt. Und wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt, dann bittet Gott, dass wenn diese Entscheidung falsch ist, dass er euch korrigieren möge. Egal, was ihr getan habt. Dass er sagt, wie im Psalm 139 sagt das David halt nicht, prüfe mich, wie ich es meine und erkenne mich halt nicht, ob ich auf rechten oder falschem Weg bin halt nicht. Gucke du, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, ne? Das habe ich getan, Herr. Aber ich bin nur ein kleiner, sündiger Mensch. Und wenn das falsch ist halt nicht, dann greif ein, dann hau rein. Ich erzähle euch da dazu eine Geschichte. Ich war 10 Jahre im Siegerland Pfarrer und da lief es richtig gut. Also das war jetzt nicht so, dass die mich dann der Gemeinde nicht mehr haben wollten, sondern ganz im Gegenteil. Also durch Gottes Wirken, auch wieder konzessives Verhältnis, obwohl Olaf Latzl dort Pfarrer war, trotzdem die Gemeinde gewachsen halt, nicht? So, das haben wir heute Morgen schon mal erklärt, nicht kausal, sondern konzessiv. Dann war es so, dass wir für die Gemeindearbeit das Pfarrhaus brauchten. Jetzt sollte ich aus dem Pfarrhaus ausziehen. Ja, war super, nicht? Also dann eigenes Haus kaufen halt, nicht? Das konnte ich. Meine Frau, die ist ganz fleißig, die arbeitet viel, da kann ich mir ein Haus kaufen oder wir uns kaufen. Wollten wir gerne machen, wir fühlten uns da auch sehr wohl. So, und die Gemeinde war da auch ganz mit zufrieden. Jawohl, wenn der sich ein Haus kauft, dann bleibt er auch die nächsten Jahre noch hier, wunderbar. Antrag beim Landeskirchenamt erstellt, nicht? Wir wollen ausziehen aus dem Pfarrhaus und das Landeskirchenamt geht hin und genehmigt das, nicht? Das ist nicht ganz einfach. Wenn du da Dienstwohnungspflicht aufheben willst halt, das ist schon komplizierter, aber haben die gemacht. Ich hatte auch schon direkt ein Haus vor Augen. Die Leute waren auch so nett, haben mir direkt schon Schlüssel gegeben, konnte ich schon alles machen. Alles pipapo, Vorvertrag geschrieben, alles Spitzenklasse halt, nicht? Und jetzt wartete ich nur noch auf die letztendgültige Genehmigung, die schriftlich aus dem Landeskirchenamt kommen sollte und dann wurde das durchgezogen. Dann hätte ich da und ich war ja so dankbar, nicht? Und lief ja alles so gut und ich hatte noch so Pläne mit der Gemeinde. Halt nicht. Und schließlich schickt die mir dann die Superintendentin da so ein Fax zu, das soll auch ganz schnell gehen, ja, so und so, damit sie wissen, hier liegt die Genehmigung vor, sie können jetzt ausziehen, offizielle Genehmigung halt nicht, Dienstwohnungspflicht ist für sie aufgehoben. Halleluja, super. Da war ich so glücklich halt, nicht? Und meine Frau, die wollte unbedingt eigenes Haus, wie so Frauen sind, nicht mehr Pfarrhaus, Mietshaus wohnen, nicht, alles super. Und dann habe ich abends, das war ein Dienstagabend, ganz intensiv gebetet. Ich habe gesagt, Herr, wenn es das nicht sein soll, auch wenn ich da fest von überzeugt bin, dass das das Richtige ist, dann machst du die Tür knallhart zu. Bitte greif ein. So. Am nächsten Tag kommt die DR Spektrum, aufgeschlagen hinten, eine ganze Seite Anzeige. Wir suchen einen Pfarrer. Dann war der Pfarrer beschrieben, wir sind bibeltreu, reformiert, bekennt. Denke ich, Mist. Passt. Ja. Aber das ist ja jetzt noch nichts Richtiges, nicht? Dann habe ich da in der Gemeinde angerufen, habe ich denen gesagt, so und so. Da habe ich gesagt, da wissen Sie was, Herr Latzel, das tut uns furchtbar leid, Sie sind ja aus Westfalen, wir haben gar kein Wechselabkommen. Ach, sage ich, Halleluja, ich will auch gar nicht kommen, ich bin ja so glücklich, halbe Stunde mit denen geredet, alles super, nicht? So, und ich will nicht sagen, der Rest ist Geschichte, aber dann ist so nach 3 Tagen rufen die an und sagen, wir haben ein paar Predigten gehört, bewerben Sie sich doch bitte, wir gucken mal. Und dann war klar, ups, jetzt macht Gott doch eine Tür zu. Ein Punkt, wo ich wirklich eine Entscheidung treffen wollte, und das war gut, dass ich da nochmal gesagt habe, hey, wir machen hier einen Punkt. Und wenn ich heute auf mein Leben zurückblicke, das war erst auch für die Gemeinde, wir haben eben schon mal drüber gesprochen bei uns, die haben erstmal alle einen riesen Schreck gekriegt, wieso willst du denn weggehen und bleib doch hier. Heute sagen die, Mensch Olli, mit dir war eine super Zeit. Aber mit dem Neuen, mit dem Christian, auch noch super, das passt so, das ineinander, das war richtig gut. Nicht? Und Gott hat gut geführt halt, nicht? Ich hatte andere Pläne, ich hatte schon vieles erkannt und das war sicherlich jetzt nicht unrecht gedacht, nicht? Ich wollte ja da bleiben und wollte da weitermachen, nicht? Aber meine Zeit war da zu Ende halt, nicht? Das überblickst du nur nicht halt, nicht? Gott sieht das und deshalb, wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt und sagt, ich mache jetzt das, legt es Gott immer wieder hin. Also wenn ihr alles abgeprüft habt und sagt, ich meine es jetzt richtig erkannt zu haben, immer wieder Gott wirklich darum zu bitten, intensiv, und mehr könnt ihr da nicht machen halt nicht, dass er auch Türen zumacht. Ich bete dann immer wieder, Herr, wenn das der Weg nicht sein soll, dann mach die Tür aber ganz feste zu, lass es mich einfach Blinden auch erkennen. Aber wenn es das ist, dann mach uns auch treu oder mach mich treu und fest, dass ich das machen kann. Also das ist der Weg, wie man den Willen Gottes erkennt und wie man auch das wirklich immer noch mal einziehen sollte. Also wenn du alles abgeprüft hast, dass du wirklich intensiv darum bittest, Herr, wenn es nicht sein soll, lass es mich erkennen. Auch bei so Fragestellungen nicht, diese Frau oder diesen Mann zu heiraten halt nicht. Wirklich hinzulegen und zu sagen halt nicht, wenn es nicht sein soll, dann lass es mich erkennen. Ich befehle mich dir an halt nicht. Das ist übrigens mein Trauspruch, Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege. Hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Zu sagen, Herr, ich will nicht den Weg gehen, den ich möchte, sondern den, den du für mich siehst, nicht? Ich befehle ihn dir an, halt, nicht? Und dann auch zu erleben, wie der Herr tatsächlich führt. Das ist was ganz, ganz Großartiges, halt, nicht? Jetzt hätte ich jetzt noch eine Geschichte, auch noch dazu Willen erkennen. Wie ich Vikar war. Ich war in einer Gemeinde, Vikar, da war nichts mit der Erweckung. Also da in Siegen, wo ich war, das war die Hardcore-Gemeinde. Also die Siegerländer-Gemeinde, wobei. Da hatte, als ich damals hinkam, der Superintendent ein Predigtverbot, weil der unfromm war. Die waren ganz knallhart, die Jungs, als ich da schon hinkam. Da, wo ich Vikar war in der Gemeinde, 2,5 Jahre, das war richtig volkskirchlich. Mein Vikarsvater, der war, ich will nicht sagen nicht gläubig, ich habe nicht das Glaubometer, aber der hat nicht einmal mit mir gebetet. Das war ein Pastoralprofi, von dem ich viel gelernt habe. Wie machst du Beerdigungen, wie organisierst du eine Gemeinde, wie gehst du mit dem Vorstand um und sowas, aber nie geistlichen Input gekriegt. Und zum Ende meiner Vikariatszeit ließ der sich scheiden. Bittere Geschichte für ihn, aber da musste er, das war ein Kurs in Waldeck, die Gemeinde verlassen. Jetzt hatten die keinen Pfarrer. Ja, das war meine Chance. Das war in der Gegend von Marburg, da habe ich mich auch damals richtig wohlgefühlt, habe ich gedacht, super, das ist ja richtig klasse, wenn der geht, da arbeite ich hier weiter. Und der Kirchenvorstand, die haben sofort gesagt, du bleibst bei uns. Wunderbar, wenn du jetzt fertig bist mit Vikariat, machst du direkt hier weiter, 100%. Und ich habe gedacht, super, das ist ja mein Ding, ich bin so evangelistisch halt, ich bin so missionarisch, hier muss ich bleiben halt, ganz klasse halt, super, das passt mir genau ins Portfolio, ich bin der richtige Mann für diese Stelle, nicht? Genau so gedacht halt. Und die werde ich jetzt mal richtig dann auf Vordermann bringen und zum Glauben bringen halt, nicht? Und auch, wie gesagt, alle waren da einer Meinung, wollen wir machen. Das war also auch nach rein menschlichem Verstand alles richtig und gut. Dann kommt die Landeskirche und sagt, weil das ist in Kuersen-Waldeck so, einmal besetzt die Gemeinde, andermal der Bischof. Dann hat der Bischof gesagt, der wird hier kein Pfarrer. Der bleibt nicht hier. Und hat die Gemeinde sich auf die Hinterbeine gestellt, haben eine Unterschriftenaktion gemacht, haben dann 600 Leute unterschrieben. Wenn der nicht bei uns Pastor wird, Pfarrer nicht, dann treten wir alle aus der Kirche aus. Nicht? Da freust du dich ja auch. Und das muss ja Gottes Wille sein halt, nicht? Aber die Landeskirche stellt sich auf die Hinterbeine und sagt, Herr Latzel, passen Sie mal schön auf. Wenn das da weitergeht in Ihrem Dorfchen da, nicht, dann werden Sie gar nicht ordiniert. Dann machen Sie vielleicht das zweite Examen, aber dann werden Sie gar nichts hier. Dann stehst du auch, dann habe ich auch wieder gebetet, habe gesagt, ja, das ist doch der Weg, so nach dem Motto, muss ich es reinbrechen. Und irgendwann habe ich dann wiederum einen Bruder getroffen, nicht? Und der Bruder kommt dann und sagt zu mir, das war ein Mitvikar, du Olli, vielleicht ist das ja gar nicht dein Weg. Vielleicht hat Gott ja ganz was anderes mit dir vor. Da habe ich wieder gedacht, ja, ich weiß noch, das war in Marburg in so einer Buchhandlung und da habe ich gebetet. Da habe ich dann in der Ecke gestanden und ihm gesagt, Herr, jetzt nochmal, ich denke ja, dass das alles ist und ich habe immer darum gebetet, die ganze Zeit, Herr, gib mir diese Fahrstelle, gib mir diese Fahrstelle, gib mir diese Fahrstelle nicht. Und da in der Buchhandlung habe ich zum ersten Mal gebetet, Herr, dein Wille geschehe. Wenn das nicht dein Weg sein sollte mit dieser Fahrstelle in Rauschholzhausen, dann lass mich erkennen, was dein Weg ist. Ich bin dann nach Hause in meine Vikarswohnung gefahren, das sind so eine halbe Stunde war das vielleicht von Marburg, gehe rein, drücke meinen Anrufbeantworter an. Da sind ja dann immer so, auch früher war das schon so, die Zeiten drauf, nicht? Und genau zu dem Zeitpunkt, wo ich gebetet habe, spricht da jemand drauf, nämlich aus der Siegener Gemeinde. Da stand dann, der sprach drauf, Sie kennen mich nicht, Herr Latzel, mein Name ist Bender, ich rufe aus Siegen an, aus der Kirchengemeinde Truppach-Seelbach, wir haben gehört, dass Sie als Vikar jetzt bald fertig sind, wir suchen einen neuen Pfarrer. Bumm. Ich habe an der anderen Sache, an einem anderen Weg festgehalten. Der war geistlich auch vermeintlich so richtig, nicht? Diese Gemeinde war tatsächlich nicht vom Wort erreicht, nicht? Und mein Vikarsvater, der bremste mich immer schon runter während des Vikariates halt, nicht? Nach einem Jahr sagte er, sie brauchen nicht mehr zu predigen halt, weil er genau wusste, das geht hier nicht gut, nicht? Dadurch zwar ein lockeres Vikariat, aber das war eben schwierig. Der wollte nicht, nicht? Und diese Gemeinde hätte das gebraucht. Und ich dachte, oh, ich bin der Mann. Aber was ich dann auch erleben durfte, das kann ich heute sagen, wo ich dann sagte, Herr, wie kann das denn sein? Nicht? Ich kannte diese Siegener Gemeinde halt, ne? Das waren die absoluten Hardcore, da brauchst du nichts zu missionieren halt. Da ist nicht die Frage, bist du beim Herrn, sondern da in den beiden Dörfern, Truppach-Seelbach, wie die Gemeinde war immer die Frage, wo gehst du denn hin? Geschlossene Versammlung, offene Versammlung, nicht bei den Dabisten oder bist du in der freien Gemeinde oder gehst du nach Truppach in die evangelische Landeskirche halt, ne? Da habe ich gesagt, Herr, was soll ich denn da? Was soll ich denn bei denen halt? Die sind doch alle gläubig halt, ne? Hatte gar nicht gecheckt, dass ich von denen auch richtig Schliff brauchte halt, ne? Dass das ganze Studium und sowas alles, dass da noch nichts Richtiges war, sondern dass das auch für mich war. Aber das ist so, wenn du als Mensch denkst, ne? So nach dem Motto, naja, so könnte der Weg sein, so richtig, wie das alles menschlich scheint halt, nicht? Gottes Wege sind ganz häufig andere Wege als unsere Wege halt, nicht? Wir tun gut dran, wenn wir uns mit unserem Leben unter den Willen Gottes stellen. Nicht sagen, gib mir, gib mir, gib mir. Sondern sagen, Herr, dein Wille geschehe. Und da fährst du sehr, sehr gut mit. Das dazu, wie erkenne ich den Willen Gottes? Also beten vorher, diese Schritte abarbeiten und dann, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, immer wieder bitten. Herr, wenn das falsch sein sollte, mach du die Tür zu. Das ist das Erste, wie erkenne ich den Willen Gottes? Das Zweite, wie kann ich den Willen Gottes tun? Jetzt kommen wir nah ran an das, was Thema auch dieses ganzen Tages ist, das ganze Wochenende halt, nicht? Thema Heiligung. Wie kann ich den Willen Gottes tun? Und dazu muss ich erst nochmal ganz klar sagen, was der Wille Gottes für mein Leben ist. Also, für mein Leben kann ich das für viele Dinge sagen. Also, ich sollte wie Karl in Rauschholzhausen sein, dann sollte ich Pfarrer in Truppach-Seelbach sein, ich sollte Pfarrer in Bremen sein und ich kann sagen, früher musste ich Jungschar machen, also kann ich viele Spezialaufträge benennen, die ich bekommen habe. So ist das auch in eurem Leben. Auch ihr habt eine ganz unterschiedliche Art von Spezialaufträgen in euren Gemeinden, was der Wille Gottes ist. Auch wenn ihr habt heiraten sollen und. Aber es gibt mehrere Dinge, die sind so, ja, Allgemeinaufträge. Daueraufträge. Super, bei euch am Konto. Ne? Ihr habt bei euch am Konto, wenn ihr ein Girokonto habt, Daueraufträge, nicht? Also Miete oder Telefonkosten sind Daueraufträge. Die gehen immer automatisch weg. Aber es gibt auch Sonderausgaben. Und ich kann jetzt nicht für euch speziell über eure Sonderaufträge sprechen. Das werdet ihr selber feststellen. Aber ich möchte mit euch über den Willen Gottes sprechen, der uns allen gemein ist, was wir für unser Leben brauchen. Und da sagt die Bibel ganz, ganz Eindeutiges. Da musste ich jetzt irgendwie nichts konstruieren, sondern das, was ich euch jetzt gleich sage, das ist vorgegeben durch die Heilige Schrift, nicht? Was ist der Wille Gottes für dein Leben? Was ist das? Nicht? Und da sagt die Bibel ganz deutlich. Es sind zwar drei Dinge. Erstens deine Heiligung. Zweitens deine Dankbarkeit. Und drittens deine guten Taten. Diese drei Dinge. Deine Heiligung, deine Dankbarkeit, deine guten Taten. Das ist der Wille Gottes, der unabhängig von deinen Spezialaufträgen, die du hast als Mutter oder Vater in deiner Familie, als Ältester in deiner Gemeinde oder als Leiterin im Singeteam oder sowas halt, sind diese Dinge uns allen gemein. Das ist der Dauerauftrag, den wir alle haben. Heiligung, Dankbarkeit, gute Taten. Und das erste ist die Heiligung. So lesen wir das Wort wörtlich. Ich habe es euch ja nochmal mitgebracht, dass ihr es mitlesen könnt. Halt 1. Thessalonicher 4, Vers 3 heißt es, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Dass ihr meidet die Unzucht. Das ist der Wille Gottes. Heiligung. Wir sollen uns heiligen. Heiligung heißt etwas, heute Morgen haben wir gesprochen über fleischlich und geistlich. Heißt, dass etwas aus dem profanen Bereich rausgenommen wird, in den geistlichen Bereich, in den Bereich, der dem Heiligen gehört. Man kann das so ein bisschen übertragen, sich deutlich machen an den Pfannen, entschuldigt, wenn ich dieses einfache Bild nehme, von den Pfannen, die gebraucht wurden im Tempel oder beziehungsweise erst in der Stiftshütte, die Mose anfertigen lässt, halt in 2. Mose 35. Da hat er ganz normales Geschirr anfertigen lassen, eine Pfanne, aber die wurde nicht mehr für den normalen Gulasch oder sonst was gebraucht halt oder fürs Lamm anzubraten, sondern die wurde in das heilige Zelt gebracht als etwas Besonderes. Das wurde Gott gegeben. Und so ist es auch bei der Heiligung, dass wir uns aus dieser Welt, wir haben heute Morgen über das Fleischliche, Weltliche gesprochen, rausnehmen lassen und dass wir uns nicht von diesen Gesetzen bestimmen lassen und dass wir uns mit unserem Willen denken, tun und trachten in den Bereich Gottes, in den Bereich des Heiligen hineingeben. Das ist Heiligung. Ich werde das gleich näher noch ausführen. Das ist Heiligung. Und das ist kein bleibender Besitz. Manche Leute denken so mit der Wiedergeburt, ich bin wiedergeboren, habe den Heiligen Geist, dann läuft das alles automatisch. Irrtum. Die Heiligung ist eine Sache, die ich tagtäglich neu machen muss. Dass ich immer wieder gucken muss, dass ich an und bei diesem Gott bleibe. Und dass ich da nicht so langsam mich zurückfallen lasse und immer mehr den Kontakt zu dem Allmächtigen verliere, sondern dass ich immer wieder so in touch with Jesus bin, dass ich immer wieder die Nähe Gottes suche, dass ich immer wieder ganz nah bei ihm. Und das ist Heiligung jetzt keine irgendwie abstrakte geistliche Haltung, nicht die irgendwie nur von irgendwelchen Mönchen da, was weiß ich, in Griechenland auf irgendeinem hohen Berg passiert, sondern die passiert für uns im Alltag. Das ist etwas, was im ganz normalen Alltag passiert, die Heiligung. Und Heiligung, das möchte ich auch nochmal sagen, ist etwas, was die Bibel nicht nur an dieser Stelle hier im 1. Thessalonicher Brief fordert, sondern immer und immer wieder. 1. Thessalonicher 4 heißt es, da wäre Vers, Gott hat uns berufen zur Heiligung. Wir haben am Freitagabend über Berufung gesprochen. Und wir sind berufen zur Heiligung. Das ist unser Beruf, damit sollen wir uns beschäftigen, mit der Heiligung. Hebräer 12 heißt es, jagt nach der Heiligung, jagt nach. Also ihr wisst ja, dass ich Jäger bin und das ist mir dann immer ein tolles Bild. Nicht so verrückt, wie ich da manchmal gewesen bin, um Wildschwein zu kriegen, das ein paar Mal an der Kehrstelle war, nicht, um das unbedingt kriegen zu wollen. Nicht? Genauso muss ich drauf sein, dass ich die Heiligung bekomme halt, nicht, dass ich näher zu Gott komme, dass ich näher bei Jesus bin. Also das ist der Wille Gottes für unser Leben. Und wie machen wir das mit der Heiligung? Wie kriegen wir Heiligung hin? Dazu auch wieder drei Punkte. Erstens, Umgang mit dem Heiligen. Zweitens, Umgang mit den Heiligen. Und drittens, Vermeiden der Unzucht. Wenn wir die drei Punkte durch haben, machen wir erstmal eine Pause. Du hast schon gegähnt hier. Das ist kein Thema, machen wir dann. Also, wie kriege ich Heiligung hin? Umgang mit dem Heiligen. Das griechische Wort für Heiligung heißt Hagiasmos. Hagiasmos. Und der Heilige heißt Hagios. Das hängt ganz eng zusammen, Hagios und Hagiasmos. Das heißt, wenn ich Heiligung haben möchte, dann muss ich bei dem Heiligen sein, bei Jesus. Umgang mit dem Heiligen. Wenn ich weiterkommen möchte in meiner Heiligung, muss ich als erstes und wichtiges Umgang mit Jesus haben. Das ist auch nicht mein eigenes Rezept, dass er sagt, Mensch, der Latzler hat ja richtig was am Kasten halt, nicht wie der uns das Griechisch erklärt hat. Nein, so steht es in der Bibel drin. Also das musste ich nicht großartig erkennen, da steht so drin, 1. Korinther 1,30. Da heißt es, Jesus Christus ist uns von Gott gemacht zur Heiligung. Zur Heiligung. Wenn wir Jesus haben, dann werden wir unsere Heiligung erfahren halt. Das ist ganz wichtig. Umgang mit Jesus. Und wie haben wir Umgang mit Jesus? Jetzt sind wir wieder bei den drei Bs. Bibel, Beten, Buße. Bibel, Beten, Buße. Ich habe das, Winrich, also heute Morgen ganz ausführlich erklärt, deshalb muss ich da jetzt nicht drauf eingehen, sonst sagt der Winrich hinterher, wieso hast du das denn immer tiefer erklärt? Nicht, das ist wichtig. Wirklich, in der Bibel, nicht weil die Bibel Gottes Wort ist, weil es Gott selber ist. Nicht? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selber ist das Wort. Nicht? Wenn ihr in der Bibel lest, nicht, kommt ihr in die Nähe mit Jesus halt, nicht, dann habt ihr Umgang mit ihm halt. Nicht? Dann müsst ihr nicht irgendwie auf irgendeinen hohen Berg steigen und stellt da irgendwo hin und denkt, jetzt habe ich irgendwie eine Gottesoffenbarung oder sowas. Da kannst du was von der Schönheit der Natur im Hochsauerlandkreis erfahren. Aber Heiligung passiert da nicht. Heiligung kriegst du, wenn du in der Schrift liest. Umgang mit Jesus halt, nicht? Und das Beten halt, wie gesagt, ganz betet, nicht sprechen mit Jesus. So wie du mit deiner Frau sprichst, mit deinem Mann sprichst, mit deinen Eltern, sprich mit Jesus. Umgang mit dem Heiligen, dann erfährst du Heiligung. Das nächste, wie kriege ich Heiligung? Umgang mit den Heiligen. Heilige sind nicht diejenigen, die die katholische Kirche nach dem Prozess der Seligsprechung dann auch noch für Heilige erklärt, nicht? Sodass man sagt, wir haben nur so ein paar wenige, sondern Heilige sind all diejenigen, die den Heiligen Geist haben, die zum Heiligen Gott gehören, die Glieder am Leib Christi sind. Könnt ihr nachlesen, im Philipperbrief beispielsweise, den schreibt Paulus an die Heiligen in Philippi. Das war jetzt nicht so, dass die durch ihr besonders gutes und ethisch sauberes Verhalten aufgefällig gewesen sind, sondern in Philippi waren einfach Christen, die waren wiedergeboren und deshalb sind sie Heilige. Und ich spreche jetzt auch zu denen, die von euch wiedergeboren sind, zu Heiligen, ihr seid Heilige. Nicht, weil ihr besonders gut seid, weil ihr brav eure Kirchensteuer bezahlt oder weil ihr sonst irgendwie im Konfirmandunterricht gut aufgepasst hättet. Nein, wenn ihr den Heiligen Geist habt, seid ihr Glieder am Leib des Heiligen Jesus Christus halt, nicht? Halleluja, ihr seid Heilige. Und wenn ich mit diesen Menschen Umgang suche, dann erfahre ich auch Heiligung. Das ist ganz wichtig. 1. Korinther 15 heißt es, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und ich kann euch nur beglückwünschen. Ihr habt eine gute Entscheidung getroffen, dass ihr dieses Wochenende hier hingekommen seid. Deshalb, weil ihr hier mit Heiligen Umgang habt. Jetzt nicht, weil der Winrich oder ich jetzt besonders heilig werden, sondern weil wir alle zusammen heilig sind. Und das bringt uns weiter in der Heiligung. Wenn ihr stattdessen zu Hause geblieben wärt, hättet gesagt, so heute Abend, 22 Uhr geht's auf die Piste, 23 Uhr in die Disco und dann gucken wir mal, was da kommt. Da kommt ihr im Glauben kein Stück voran. Heiligung passiert da nicht. Da müsst ihr ja damit rechnen, dass ihr weiter wegkommt, nicht? Aber wenn ihr euch hier mit Heiligen zusammensetzt, wenn ihr zusammen betet halt, nicht? Da passiert etwas. Wenn ihr gemeinsam auf das Wort Gottes hört, das ist etwas ganz Wichtiges. Deshalb werden wir auch in der Bibel aufgerufen, nicht? Hebräer 10. Verlasst die Versammlungen nicht, nicht? Bleibt bloß dabei, nicht? Und das ist was ganz Schlimmes, wenn die Leute denken halt so nach dem Motto, ja, ich glaube ja an Gott und ich kann ja auch ohne Gemeinde halt, nicht? All diese Sprüche halt, nicht? Ja, das brauche ich, ja, kann ich doch alles alleine machen. Da wird es immer weniger, weniger. Nicht? Und der Widersacher, der lacht sich ins Fäustchen, nicht? Der Widersacher geht herum wie ein brüllender Löwe, nicht? Und er guckt, wen er reißen kann. Und das ist bei einer Herde so halt, nicht? Die Raubtiere reißen das, was sich von der Herde entfernt hat. Darauf gehen sie zu halt, nicht zu sagen. Da bleibt er zu, ihr braucht das zur Heiligung halt, nicht? Dass ihr wirklich Umgang mit den Heiligen habt. Und ich sage das auch nochmal deutlich halt für die Jüngeren halt, nicht? Auch wenn ihr heiratet, das ist das erste und wichtigste Kriterium, dass der, den ihr oder die ihr heiratet, dass die wiedergeboren sind. Die alten Brüder sagten bei uns immer im Siegerland halt nicht, die sagten nicht, sieh die gut aus oder sonst irgendwas, sie hat gesagt, kannst du mit ihr die Hände falten? Kannst du mit ihr die Hände falten? Hast du wirklich Gemeinschaft mit dir in Jesus Christus? Ich sage immer heute meinen Konfirmanden, ich sage immer die 3 Gs. Immer 3 Gs, wenn ihr das abcheckt, dann sage ich auch wieder das erste, das Wichtigste. Gläubig musst du sein, gut kochen, das ist auch wichtig. Und das letzte kann, muss nicht, gut aussehen. Aber das Wichtigste ist gläubig, alles andere. Und nicht so nach dem Motto halt, ja, Hauptsache, die sieht aus wie gerade von der Vogue entsprungen halt, alles andere ist mir dann, und ich kann dir zum Glauben bringen halt, nicht? Das ist auch wieder so ein altes Bild, nicht? Wenn einer am Tisch steht und will einen hochziehen oder hier aufs Klavier sich stellt und will einen hochziehen, der unten ist, nach oben, das ist ganz schwer. Aber der unten steht, der kann den anderen ganz schnell runterziehen halt, nicht? Und so geht es ganz häufig im Glauben halt, nicht? Das sind dann manchmal sogar gute Ehen halt, nicht? Das ist so eine nette Frau halt. Und gerade weil die so nett ist, dann geht er nicht mehr in die Versammlung oder sie, ist das so netter. Und dann sonntags mal ausschlafen und alles, nicht? Und dann zieht einen das langsam weg. Wir sind nicht besser als die Menschen, die nicht wiedergeboren sind. Aber Leute, bitte Vorsicht. Heiratet diejenigen, die wirklich im Glauben stehen halt, nicht? Ganz wichtig, Umgang mit den Heiligen, erst recht natürlich in der Ehe, damit man wirklich auch in der Heiligung vorankommt. Und ein drittes und letztes zu diesem ersten Punkt halt, nicht? Wodurch geschieht Heiligung? Das sagt der Text ja selber. Das ist der Wille Gottes. Das ist der Wille Gottes, nicht? Eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Dass ihr meidet die Unzucht. Also, du kannst jeden Tag auch in der Bibel lesen. Am besten noch 2 Kapitel Altes Testament, 2 Kapitel Neues Testament. Noch ein bisschen mehr machen, als jetzt ich von euch gefordert habe halt, nicht? Und du kannst so viel Kontakt haben mit gläubigen Leuten. Aber wenn du an erkannter Schuld und Sünde festhältst, dann kommst du nicht weiter in deiner Heiligung. Wir sagten wiederum früher im Siegerland halt, nicht? Weil wir so eine Sache, darf ich das immer zitieren? Sünde setzt Stopfen. Sünde setzt Stopfen. Das heißt, wenn du eine Flasche hast, nicht? Eine Flasche, die oben zu ist, wo ein Stopfen drauf ist. Da kannst du den besten Wein drauf gießen. Ne? Rotwein, Weißwein, da kannst du Wasser reinmachen, Kaffee ist ein Stopfen drauf, kommt nichts rein. Und genauso ist es mit der Sünde. Wenn du an erkannter Sünde festhältst, dann wirst du sehen, wie Gott auch dich nicht so füllt, wie das sein könnte mit seinem Heiligen Geist. Dann kommst du in der Heiligung nicht weiter. Das ist immer so, wenn du mit Leuten sprichst, halt nicht, wenn die sagen, ach, ich bin so eingeschlafen im Glauben, dann gucke ich erst einmal, lesen sie in der Bibel, beten sie noch, und dann frage ich, ja, und was gibt's denn noch für Sachen halt, nicht? Wo habt ihr denn irgendwelche Dinge, nicht, die euch wirklich binden, wo ihr eigentlich wisst, dass das falsch ist und sie trotzdem tut halt, nicht? Das ist ganz wichtig, da sagt die Bibel hier die Unzucht halt, nicht? Damit ist nicht nur das Geschlechtliche gemeint, ne? Dass man sagt, okay, ich habe hier eine Freundin, obwohl ich verheiratet bin, oder guck mir diese Pornoseiten an, sondern damit ist auch der Götzendienst gemeint halt, nicht? Zu sagen, wenn ich irgendetwas anderes auf die Stelle setze, wo Jesus hingehört, nicht nur, wenn ich da so einen Allah anbeten würde oder so einen Buddha, sondern eben auch, wenn ich hingehe und sage, mein Geld oder mein Hobby, meine Gesundheit, nicht, wenn das zur Nummer eins wird, nicht, wenn Gott mir das gezeigt hat und ich halt dann trotzdem dran festhalten, ich lasse mich nicht verändern, dann blockiere ich meine Heiligung. Also das ist der erste Punkt. Was ist der Wille Gottes für dein Leben? Erstens deine Heiligung. Wie geschieht Heiligung? Umgang mit dem Heiligen, mit Jesus. Zweitens Umgang mit den Heiligen, also den Menschen, die zu Jesus gehören. Und drittens durch Vermeidung der Unzucht. Punkt, bis hierhin, erster Teil zu Ende. Wir machen die Fenster auf. Ja, was ist der Wille Gottes für dein Leben? Erster Punkt, die Heiligung. Zweiter Punkt, die Dankbarkeit. Auch das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, so steht es genau in der Bibel drin. 1. Thessalonicher 5, Vers 18, da heißt es wortwörtlich, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Das ist der Wille Gottes, dass wir dankbar sind. Und das möchte ich euch jetzt ausführen. Das ist was ganz Wichtiges, Dankbarkeit. Wir haben heute Morgen ja auch darüber gesprochen, was sind die unterschiedlichen Arten des Gebetes. Wir haben von der Bitte gesprochen, von der Buße gesprochen, wir haben vom Lob gesprochen, aber eben auch vom Dank, nicht? Bittet Gott stets mit Danken. Die Dankbarkeit ist ganz wichtig. Mit der Dankbarkeit geben wir einmal Gott die Ehre. Aber wir selber, das haben wir heute Morgen auch gesagt, wir setzen uns in eine ganz andere Realität. Das macht ganz viel mit uns, wenn wir uns zur Dankbarkeit erziehen, wenn wir uns diese Kultur der Dankbarkeit angewöhnen. Und das ist leider etwas, was in unserer Gesellschaft weniger und weniger wird, leider auch bei den Christen, dass wir immer weniger Dankbarkeit haben. Und ich möchte euch mit jetzt mal an fünf Fingern abzählen. An fünf Fingern möchte ich an euch abzählen, wofür ihr dankbar sein sollt. Nochmal, das ist der Wille Gottes für euer Leben. Und wenn ihr es nicht wisst, wofür ihr dankbar seid, möchte ich das gerne nochmal erklären. Das erste, das ist der kleine Finger. Das erste, seid dankbar für das tägliche Brot. Also gestern Abend, ja, was ist tägliche Brot? Nicht gestern Abend, 23:30 wurden hier, ich weiß nicht, 25 Kuchen aufgefahren halt, nicht so. Heute Morgen haben wir gefrühstückt wie die Weltmeister, heute Mittag halt, nicht, und heute Abend gibt's auch wieder was Gutes halt, nicht. Ja, und das ist ja nicht nur so, dass wir hier jetzt so nett hier in Willingen essen, sondern wenn ihr nach Hause kommt, dann sieht euer Kühlschrank vermutlich genauso aus wie mein Kühlschrank. Wenn ich den aufmache, der bricht aus allen Dingen. Ich muss jetzt einen zweiten Gefrierschrank bei uns zu Hause anschaffen, nicht, aber meine Frau, die kauft immer so viel ein, ist immer alles da. Übermaß. Das sieht man mir auch an. Also vor 20 Jahren war ich noch drahtig und schlank halt. Also wenn das so weitergeht halt, nicht einfach, weil die Kühlschränke voll sind, das ist ein Wahnsinn. Das ist jetzt ein kosmetisches Problem und ein Gesundheitsproblem, wenn man dicker wird, das eins. Aber eins muss man sagen, geistlich ist das ein großes Geschenk. Wir bitten ja im Vater unser immer drum. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und das ist der Wahnsinn, was wir zu essen haben. Da muss man wirklich mal drüber nachdenken. Wir haben das tägliche Brot. Das ist so selbstverständlich, dass viele Tischgebete, die werden auch so ein bisschen mitgeredet. Das muss man einfach mal deutlich sagen, nicht? Es gibt Teile dieser Welt, da verrecken Leute, weil sie nichts zu essen haben. Die haben nicht genug zu essen. Und ihr habt ja zum Teil Hintergründe auch mit da, wo ihr herkommt oder eure Großeltern halt, nicht? Da müsst ihr die mal fragen, wie das gewesen ist damals. Anfang der 40er Jahre in Sibirien, in der Steppe, in Kasachstan, wo die zum Teil aus den Zügen rausgeschmissen worden sind, wo die Wurzeln und Gräser, ich sag's wirklich, gefressen haben, weil sie nichts anderes hatten halt, nicht? Wo die sich fast für ein Stück Brot umgebracht haben. Zum Teil sind die ja von euren Eltern, die sind auch in Lagern oder die Großeltern gewesen, nicht? Da gab's nichts. Da war ein Stück Fleisch unerreichbar halt, nicht? Das war für die ein Traum. Das wisst ihr auch von den älteren Brüdern, die können das kaum fassen, in welchem Luxus wir hier leben halt, nicht? Wie die Millionäre, anders kannst du nicht sagen, wie die Millionäre, Essen im Überfluss, nicht? Das tägliche Brot, und das wisst ihr, die ihr Luthers Katechismus gut gelernt habt halt, nicht? Es geht nicht nur ums Essen, was wir allen Überfluss haben halt, nicht? Auch die medizinische Versorgung, wenn ich jetzt gleich umschlage, da wählt ihr 112 und in 8 Minuten ist der Krankenwagen hier, da kriege ich die beste medizinische Versorgung, da wird nicht geguckt, hat der Kohle oder nicht? Das läuft einfach. Da sind wir privilegiert. Die Scheichs aus den Vereinigten Emiraten, nicht? Die bringen ihre Leute, wenn sie krank sind, hier nach Deutschland, nicht? Weil wir so ein Top-Gesundheitssystem haben, nicht? Wir schimpfen immer nur, oh, das wieder und eine halbe Stunde beim Doktor gewartet, nicht? Wir haben wahnsinnige Verhältnisse hier bei uns. Wir leben so super gut, nicht? Wir haben einen Wohlstand, wirklich. Vor 50 Jahren haben die Millionäre hier in Deutschland nicht so gelebt, wie wir so gut wie alle leben. Und selbst wenn einer nicht so besonders viel Geld hat, arbeitslos ist, selbst mit Hartz IV, hier verhungert keiner, hat alle medizinische Versorgung, das ist ein Irrsinn halt, nicht? Das ist ein Irrsinn halt, nicht? Und es ist ganz wichtig, darüber mal wieder nachzudenken und nicht nur zu sagen, na, das ist, weil ich so ein dickes Portemonnaie habe oder meine Frau so gut einkaufen kann, sondern das verdanken wir ihm, dem Geber aller guten Gaben. Und wir sind unglaublich privilegiert, dass wir nicht in Sierra Leone leben müssen oder irgendwie in Namibia in der Steppe, sondern dass wir hier sein dürfen. Das ist ein Privileg, nicht? Und wenn man sowas Gutes bekommt, da kann man nur die Hände falten und sagen, danke Herr und Heiland, nicht? Dass es mir so gut, wie es mir geht, nicht? Dass du mir das tägliche Brot gibst. Also das ist der kleine Finger. Der Ringfinger, ich wollte es euch an fünf Fingern abzählen, wofür man dankbar ist. Also tägliche Brot, das erste. Das zweite ist der Frieden in unserem Vaterland. 2 Monaten, jetzt zum 70. Mal Ende des Zweiten Weltkrieges. Und wir haben Gott sei Dank, wie wir hier sind, das nicht erleben müssen, was Krieg heißt. Das ist unglaublich, wenn Bomben fallen, man Angst haben muss, wenn man Eltern ist, die Kinder sind im Krieg. Dann kommt die Nachricht, der Sohn ist gefallen. Oder wenn man Soldat ist. Mein Großvater, mit dem ich ganz eng zusammengeleben durfte, halt nicht, der war im Ersten Weltkrieg Soldat und im Zweiten Weltkrieg Soldat. Der hat 4 Jahre im Ersten gekämpft, 3 Jahre im Zweiten und dann ist er noch 5 Jahre nach Russland in Gefangenschaft abgefahren. Als der so alt war wie ich, da war in Russland Gefangenschaft wegen Krieg. Der kam aus dem Krieg, der war so groß wie ich, der Mann, auch 1,90 Meter und hat gewogen noch 50 Kilo. Unglaubliche Dinge, die der mitgemacht hat. Wenn der mir so erzählt hat, was alles gewesen ist, hat man mal erzählt, nicht, wie er in Verdun im Schützengraben gelegen hat, mussten raus halt nicht, und dann hat es 72 Stunden Streufeuer gegeben, und der konnte nicht raus aus dem Loch, wo er gewesen ist. 72 Stunden haben die alles über ihn drüber geflackt, immer geschossen. Und er hatte Glück, dass er ein bisschen Wasser dabei hatte, musste unter sich machen, in die Hose, konnte nicht mehr die Hose aufmachen halt, ich musste die Notdurft so verrichten. Die haben nur geschossen. Das sind Vorstellungen, was Krieg ist, nicht, das ist so unglaublich. Und wenn ich manchmal von älteren Geschwistern höre, was die mir erzählen, Wahnsinn. Und wenn ich dann sehe, was ich für ein Privileg habe, dass ich im Frieden leben darf, nicht? Ich darf Frieden haben halt, nicht? Ich muss keine Angst haben, wenn ich mit meinem Auto heute Abend nach Hause fahre, dass irgendwo eine Rakete anschlägt, sonst was ist. Ich muss in keinen Luftschutzbunker laufen halt, nicht? Halleluja! Lobt Gott! Anders kannst du nicht sagen. Großartig! 70 Jahre Frieden in diesem Land halt, nicht? Was ganz Wunderbares. Und glaub mir bitte eins, da haben wir nicht die Garantie für nochmal 70 Jahre. Aber wenn es jetzt so ist, wie es jetzt ist, ist es was ganz Großartiges. Menschen, die Krieg erlebt haben, nicht, wenn die ja mit einem sprechen halt, und jetzt neulich mit einigen syrischen Geschwistern gesprochen, nicht, die aus daherkommen, die haben erzählt, was da ab ist, nicht, 2 Jahre lang Angst, nicht, die gewesen sind in Homs. Unglaublich von ihren Ängsten, was mit den Kindern los war, nicht, wenn die Kinder nur noch geschrien haben, wo der eine Sohn dann einen Schreikrampf gekriegt hat, der hat Stunden nur geschrien, nicht, weil er das einfach nicht mehr abkommt, nicht, in einem engen Raum und die Bomben sind gefallen halt, nicht. Wahnsinn. Wir haben Frieden. Uns schenkt Heiland, warum auch immer, Frieden in diesem Vaterland halt. Und wenn es so ist, dürfen wir die Hände fallen, dürfen sagen, hey, und Gott sagt das auch, hey, das ist der Wille an uns halt, nicht? Er will, dass wir dankbar sind, das sollen wir erkennen halt. Der Mittelfinger, die Mitmenschen, mit denen wir leben dürfen halt, nicht? Das ist was ganz Wunderbares. Psalm 127 heißt, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ein Geschenk. Und so wie Kinder ein Geschenk sind, so übertrage ich das auch auf die Eltern, Geschwister, Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Was sind wir beschenkt, dass wir so viele tolle Menschen haben? Zu sagen, klar, manchmal eselt man sich auch an dem einen oder anderen. Aber insgesamt, das können wir dankbar sein, dass wir wunderbare Menschen um einen haben. Wenn du gut verheiratet bist, dass du eine tolle Ehefrau, einen tollen Ehemann hast, halt, das ist was Großartiges, nicht? Dankbar für Menschen zu sein und Gott das auch zu sagen, hey, ich danke dir so für so Leute, nicht? Was kann ich dankbar sein, dass es so viele Menschen um mich herum sind? Vor einiger Zeit, ich glaube, habe ich am Hochsitz gesessen und da habe ich durchgebetet, für wen ich alles dankbar bin. Für Menschen. Ich habe 2 Stunden gebraucht, um alles so einigermaßen durchzuhaben. Dem und dem und dem und dem und dem und dem. Und irgendwann bin ich bei meiner Grundschullehrerin hängen geblieben. Ich war 4 Jahre, habe eine ganz tolle Grundschullehrerin gehabt. Ne? Das habe ich Gott gedankt für die Grundschullehrerin. Dann habe ich die Frau angerufen. Als ich dann zu Hause am nächsten Tag habe ich die angerufen und habe gedacht, das musst du der Frau einfach mal sagen. Halt, ne? Mittlerweile lange im Ruhestand, da habe ich die angerufen, wissen Sie was, Frau Bettnerz, ich wollte mich einfach mal bedanken. Wissen Sie was, Sie sind so ein toller Mensch. Sie haben mir so viel gegeben in den 4 Jahren, hat die Frau hemmungslos geheult am Telefon. Gesagt, es hat noch nie einer angerufen und sich bei ihr bedankt. Nicht? Das hat sie so gefreut. Ich habe sie nur angerufen. Wichtiger ist es, Gott die Ehre zu geben, klar, aber auch den Menschen ruhig mal zu sagen, weißt du was, danke, dass du da bist. Danke, dass du meine Ehefrau bist. Danke, dass du mein Vater bist für alles, was du getan und gemacht hast. Halt. Das ist was ganz Großartiges. Und natürlich immer wieder dem Herrn Dank zu sagen für Menschen. Das ist was ganz Unglaubliches. Wenn man wirklich mal so einen Schritt zurückgeht auf all dem, was man sonst so gefangen nimmt, mal darüber nachdenkt, wie wunderbar das ist, dass man Menschen hat. Das ist was ganz Tolles. Und übrigens, wir sind uns ja nicht für immer geschenkt, nicht? Irgendwann geht einer, wenn du eine Beziehung hast, ob mit deiner Tochter, mit deinen Eltern, irgendwann ist Schluss, nicht? Dann wird der einen abberufen halt, nicht? Da gehen Beziehungen auch zu Ende halt, nicht? Und das ist gut, wenn man einfach auch Dinge mal ausgedrückt hat. Gegenüber den Mitmenschen, aber auch gegenüber dem Heiland. Das ist ganz wichtig. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus und unsere Dankbarkeit halt, nicht? Also tägliches Brot, Frieden in unserem Vaterland und die Menschen, mit denen wir leben dürfen. Das ist ein großes, großes Geschenk. Das ist nicht selbstverständlich halt. Das ist was ganz, ganz Wunderbares halt, nicht? Und wenn euch kein normaler Mensch einfällt halt, nicht, für den ihr danken könnt, und das hoffe ich, dass keiner hier ist halt, das wäre traurig, wenn es so ist, aber es gibt einen ganz besonderen Menschen, nämlich Gott, der Mensch wurde in Jesus Christus, der steht immer mindestens liebend zur Seite, nicht? Da kannst du Gott immer wieder auch danken, dass er Mensch wurde für dich halt, nicht? Und dass er dir zur Seite steht halt, nicht? Zeigefinger. Die ersten drei, die sind ja wichtig, die Finger, aber das hier sind die beiden wichtigsten. Ne? Zeigefinger, ganz wichtiger Finger, fette Punkt, wofür wir dankbar sein können halt, nicht? Das ist die Vergebung unserer Schuld. Vergebung unserer Schuld. Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, heißt er weiter, der dir alle deine Sünden vergibt. Mir hat der Heiland Jesus Christus am Kreuz alle meine Sünden vergeben, meine großen, meine kleinen, die ich bewusst oder unbewusst getan habe. Die, zu denen ich öffentlich stehe oder die ich nur im stillen Kämmerlein mit ihm abgemacht habe. Für die, wo ich gegenüber ihm gesündigt habe, auf der ersten Tafel der Gebote oder wo ich gegenüber meinen Mitmenschen gesündigt habe, hat er mir vergeben. Warum? Weil ich die immer wieder unters Kreuz bringe. Mehr tue ich nicht. Hat alles Jesus gemacht. Ich schleppe das alles zu ihm hin. Jeden Abend neu komme ich und sage, Herr, vergib mir das noch. Und der Herr tilgt alles. Gibt sein Blut drüber. Halleluja, das ist was ganz Wunderbares halt, nicht? Vergib mir meine Schuld. Und nicht nur mir. Das gilt für euch alle, die ihr im Glauben steht und reuigen Herzens eure Schuld und das Kreuz bringt. Das vergibt euch der Herr. Und da bleibt nur noch eins, tiefe Dankbarkeit. Wenn du das geistlich wirklich erlebst, dass du Zerknirschung des Herzens hast, wie Luther sagst halt, nicht, dass du das dann im Mund bekennst halt, nicht, und dass du dann noch davon lässt, dann bleibt bei dir nur noch die Dankbarkeit. Der ganze Dreck ist weg und dann ist Dankbarkeit. Den Konfirmanden bei mir erkläre ich das immer so, wie das mit der Vergebung ist. Ich sage, stellt euch mal vor, ihr hättet ein Haus gebaut und das wäre bis über den Schornstein verschuldet, nicht, und ihr wüsstet nicht, wie ihr den Abtrag leisten könnt. Und auf einmal käme da die Patentante aus Amerika, von der ihr nichts wüsste, die würde sagen, hör mal, ich will dich gerade mal besuchen, du trinkst mit der Tasse Kaffee. Und dann sagt die, ja, was ich noch sagen wollte, ich habe übrigens deine ganzen Kredite getilgt. Alles bezahlt und ich habe auch schon voraus alles bezahlt, was noch kommen wird halt, nicht, also wenn du das Haus renovieren willst und all diese Dinge, ist alles da. Was macht ihr denn dann mit der Erbtante? Da sagen die, ja, da fallen wir am Hals, da bedanken wir uns, natürlich, nicht, die bringst du zum Zug noch, da schreist du noch hinterher, danke, danke, liebe Tante, danke, danke für all das, was da ist, nicht, dass du dich darum gekümmert hast, dass ich keine Schulden mehr habe, das ist ja logisch halt, nicht, sowas passiert sehr, sehr selten halt, nicht, im irdischen Bereich, aber im geistlichen Bereich ist das passiert, nicht, vor 2000 Jahren auf Golgatha, da ist einer hingegangen, der hat sich die Hände durchbohren lassen halt, nicht, der hat sich in die Seite stechen lassen, ist gestorben für die Schuld, die ich hätte tragen müssen, die ihr getragen habt, und wisst ihr, was wir dafür machen müssen, wenn wir ihm die Schuld bringen, nichts als ihm nur Danke sagen. Vergebung der Schuld. Jeden Tag neu. Heiland, du hast dein Blut vergossen für meine Schuld. Danke. Danke, danke, danke dafür. Danke, danke, danke. Das dürfen wir im Gebet sagen und ich sage das auch öffentlich halt, nicht? Ich bin Jesus Christus so dankbar, dass er für mich auf Golgatha gestorben ist. Und nicht nur für mich, sondern für alle Menschen, die es annehmen halt, nicht? Das ist sowas Wunderbares, das ist sowas Tolles halt, nicht? Und wenn man das verstanden hat, dann kann man auch gar nicht mehr, haben wir auch schon gesprochen halt, nicht? Am Freitagabend halt, nicht? Da kannst du gar nicht mehr schweigen. Wenn das richtig verstanden hat, was Vergebung der Schuld ist, nicht, dann bist du noch dankbar und dann musst du davon reden. Dann musst du davon reden, was Jesus für dich getan hat. Aber deshalb ist es gut, sich damit auch immer wieder auseinanderzusetzen, über diese Dankbarkeit, dass du das immer wieder sagst, danke Herr für alles, was passiert ist, dass du das getilgt hast, wunderbar. Und das fünfte, ersten vier Punkte, jetzt kommt der Daumen, das ist ja der wichtigste Finger. Was ist denn noch wichtiger als die Vergebung der Schuld? Nun, das ist das ewige Leben, was wir kriegen. Nicht nur, dass der Herr uns hier in dieser Welt mit allem versorgt, nicht, dass er uns so viel gibt, Nein, die Gaben, die er uns gibt, die sind wunderbar. Aber das Wichtigste ist, dass er sich hingegeben hat für uns und dass er uns damit die Gabe der Gaben gegeben hat, nämlich das ewige Leben. Römer 6 lesen wir in Vers 23, der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und wir alle, die wir hier sind, die wir bei Jesus Christus sind, die wir wiedergeboren sind, wir haben ewiges Leben. Sicher. So sicher wie der Tod kommt, das biologische Ende hier auf Erden, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, so sicher wie das biologische Ende kommt, so sicher darfst du auch sein, dass das ewige Leben für dich sofort kommt, wenn du bei Jesus Christus bist, dass du ewiges Leben hast. Und wenn du das auch nur wiederum im Ansatz verstanden hast, was auf dich wartet, das, was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr je gehört hat, nicht das, was Christus für dich bereitet hat. Wenn du das ein Stück weit im Heiligen Geist erkennst, da bleibt auch nur noch das Hände verhalten. Halleluja, danke. Super, 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 dass das Happy End über meinem Leben steht. Das Happy End kommt. Egal, was du noch erleben wirst, ob du krank wirst, ob Beziehungen scheitern halt nicht, ob du viel Geld oder wenig Geld verlierst. Wenn du bei Jesus bist, kommt das Happy End. Wenn du die Augen zumachst, bist du sofort im himmlischen Jerusalem, in dem Ort, wo alles nur noch super fantastisch ist. Und ich kann das gar nicht beschreiben halt nicht, wie toll das wird. Also wenn ich das beschreiben würde, dann wäre das ein Tropfen. Das ist irdisch möglich, ein Tropfen. Ja. Aber das, was uns erwartet, das ist wie das Wasser im Pazifischen Ozean. Das ist überhaupt nicht möglich, das auszudrücken. So schön wird das sein, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieb haben halt nicht. Was auf uns wartet. Und da können wir uns drauf freuen. Wir brauchen alle keine Angst vom Tod zu haben. Wir dürfen uns alle freuen, weil auf uns ewiges Leben wartet. Das viel, viel besser ist als das, was hier in dieser buckligen und sündigen Welt ist. Und wir glauben ja immer so, das hier wäre ja alles, nicht? Nein, das, was kommt, ist das große Programm. Und wenn du das verstanden hast, kannst du wiederum nur die Hände falten und beten und danken und danken, danken für das, was der Heiland uns da gegeben und geschenkt hat halt nicht. Also, das ist der Wille Gottes, so steht es in der Bibel. Der Wille Gottes für unser Leben ist die Dankbarkeit. Und wenn ihr nicht wisst, wofür ihr danken sollt, dann geht einfach mal diese Dinge ab. Tägliche Brot, Frieden in unserem Vaterland, die Mitmenschen, die der Herr uns geschenkt hat, die Vergebung unserer Schuld und das ewige Leben. Seid dankbar in allen Dingen, heißt es hier. In allen Dingen, da haben wir gestern auch kurz drüber gesprochen, nicht für alle Dinge, in allen Dingen. Also nochmal, stirbt dein Kind oder geht deine Ehe kaputt, dann musst du nicht Gott dafür danken, dass die Ehe kaputt gegangen ist oder dein Kind gestorben ist. Aber in diesen Dingen darfst du auch da dankbar sein. Und wenn du da dankbar bist, dann wird Gott dich auch aus den Tiefen rausholen, gerade wenn du die Niederschläge erlebt hast halt, nicht? Das beste Gegenmittel gegen Verzweiflung, gegen Selbstmitleid, gegen Traurigkeit, gegen Depression ist Dankbarkeit, nicht? Nochmal. Nicht danken macht wanken, Gott loben zieht nach oben. Nicht danken macht wanken, Gott loben zieht nach oben halt, nicht? Und das ist der Wille Gottes für uns. Einmal, dass wir ihm die Ehre geben, aber nochmal, wenn wir das tun, wenn ihr das beherzigt, was Gott euch sagt in der Schrift, dass ihr dankbar sein sollt, dann führt ihr ein angenehmeres Leben. Reich ist nicht der, der viel hat, reich ist der, der dankbar ist, der ein dankbares Leben führt. Das ist ganz wichtig. Das tut Menschen so gut, wenn die dankbar sind. Das kennt ihr auch, das Gefühl, wenn ihr irgendwie, was weiß ich, eine Prüfung geschrieben habt, das war ein bisschen schwierig, habt ihr so bestanden, oh, das war dankbar, ah, richtiges, gutes Gefühl, ich muss ich nicht wiederholen, nicht? Dankbarkeit ist ein tolles Gefühl. Und da können wir uns zu erziehen. Wenn wir Gott danken, dann schenkt er uns das wirklich durch den Heiligen Geist eine ganz andere Sicht auf das Leben. Deshalb ist das so wichtig, nicht nur um ihm, dem Heiligen und Ewigen, die Ehre zu geben, sondern auch, dass es uns besser geht. Das ist das zweite, der zweite Wille Gottes an uns halt nicht nach der Heiligung, die Dankbarkeit. Und ein drittes und letztes. Wir drehen jetzt die letzte Runde. Ich merke schon, einige sind ein bisschen müder. So 3 Stunden Schlaf ist dann doch ein bisschen wenig halt nicht. Wir landen jetzt gleich. Also, was ist noch Gottes Wille für unser Leben? Nämlich unsere guten Taten. Unsere guten Taten. So steht's auch wörtlich drin im 1. Petrusbrief. Auch das habe ich euch abgedruckt. Denn das ist der Wille Gottes. So steht es, expresses Verb ist genau da. Das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Richtig schön. Steht so, das Maul stopft mit den guten Taten halt, nicht? Das ist der Wille Gottes für unser Leben. Auch da wieder 3 kurze Punkte. Ich mache es ein bisschen kürzer, damit ihr jetzt nicht gleich alle einschlaft halt, nicht? 3 Punkte. Warum sollen wir gute Werke tun, nicht? Was ist es? Nun, Gott sagt es selber hier. Erstens, wir sollen den unwissenden und törichten das Maul stopfen. Das ist so. Wir sollen einfach mit unseren Handlungen Menschen, die gegen Christus stehen, überzeugen. Wir werden damit niemand durch unsere Handlungen zum lebendigen Glauben bringen. Das ist auch nicht gefordert. Aber wir sollen ihnen das Maul stopfen, dass sie nicht mehr schlecht über uns reden können. So steht es hier im 1. Petrusbrief halt, nicht? mir gefällt das sehr gut, auch wenn es ein bisschen derber ist halt, nicht? Und, aber das hat ganz viel tiefe Wahrheit in sich halt, nicht? Das ist nicht einfach. Leuten, die gegen das Christentum stehen, die nicht vom Heiligen Geist erreicht sind und die gegen uns lästern oder vielleicht Schlechtes wollen, mit irgendwelchen theologischen oder philosophischen Ergüssen zu überzeugen halt, nicht? Das ist auch wichtig zu machen, aber viel überzeugen, das sind die guten Werke, die wir tun. Wirklich gute Werke. Auch wenn wir Leute einladen wollen, wir haben es ja in Deutschland jetzt nicht so schlimm, dass wir wirklich hier verfolgt werden oder so Leute so aggressiv gegen uns zum Teil vorgehen halt. Aber wir erleben es ja schon, dass Leute eher abweisend sind, nicht? Du willst irgendwelche Leute einladen zu einer Evangelisation, nicht? Die Gemeinde macht Evangelisation und du möchtest die Leute, die nicht beim Herrn sind, einladen, ne? Da kannst du reden, wie du willst. Da kannst du nicht erzählen, ja, was wir noch einen tollen Evangelisten eingeladen haben, kommt Winrich Schäfbruch oder Olaf Latzel. Wir kennen die schon, nicht? Die nicht in dem geistlichen Bereich unterwegs sind halt, nicht? Und wenn du erzählst, es gibt abends noch Kaffee und Kuchen, braucht auch kein Mensch halt, ne? Da finden die tausend Ausreden. Wenn du, und da können die sich rausreden, nicht? Können sie was sagen. Aber wenn du durch deine guten Taten überzeugst, dann stopfst du denen das Maul. Ich sage dann immer so, wir haben jetzt demnächst, Lutz Schäufler kommt im Oktober zu uns halt, nicht? Da habe ich der Gemeinde auch gesagt, ihr müsst einladen. Aber nicht, dass ihr irgendwann hingeht, ich mache wieder einen Zettel, ihr schmeißt in den Briefkasten oder so nach dem Motto, sagt die Sprüchlein an der Haustür auf oder am Zaun, ja, ich möchte dich auch recht herzlich einladen halt, nicht? Wir machen wieder Evangelisation halt, nicht? Kommst du uns? Nein, du musst dir das wirklich was kosten lassen, sage ich immer wieder halt, nicht? Gute Taten machen halt, ne? Dass der andere merkt, ich kann gar nicht Nein sagen. Ich sage dann immer, wenn eine Gemeinde Evangelisation macht, du willst deinen Nachbarn einladen, dann geh hin, mäh dem ein Jahr lang stumpf den Rasen. Kümmerst dich ein Jahr komplett um seinen Rasen. Der muss nicht Rasen mähen, der spart eine Menge Zeit. So, der steht natürlich in deiner Schuld, ne? So, und dann gehst du irgendwann hin und sagst, pass mal auf, ich würde dich gerne einladen, da kommst du bitte mit. Was soll er da sagen? Da ist ihm das Maul gestopft, nicht? Du sagst die Bibel, da ist ja, das möchte, der Weltmensch möchte ja auch gern ungeht, wie man in der Schuld stehen halt, nicht? Gucken, was kannst du machen halt, ne? Ganz klar. So. Oder wenn du ein bisschen älter bist, nicht so die Väter, so nach dem Motto, der Sohn hat das Auto wieder kaputt gefahren, halt nicht, kostet 2.500 Euro der neue Motor halt nicht oder sonst was halt zu sagen, bezahle ich dir. Wie Dank, nichts danken, ich möchte dich nochmal einladen. Das ist das zu sagen, wirklich zu sagen. Da kann er nicht Nein sagen, ne? Hat er jetzt gerade die Karre bezahlt bekommen halt nicht. Gucken, da dürfen wir schlau wie die Füchse sein, einfach die Dinge so machen halt nicht, dass Leute kommen. Und das ist manchmal ganz interessant. Ich erzähle das immer wieder in dem Studio, wo ich trainiere. Als wir vor 3 Jahren Evangelisation mit Pazani machten halt, ich habe ja auch wieder gemeint, einladen, habe ich gesagt, ich muss auch hingehen, ich lade den asozialsten Typen ein, der hier rumläuft, nicht? Wir haben 5000 Leute da in dem Studio, das ist schon ein bisschen was, so ein tätowierter Kerl, ich bin zu dem hingegangen, habe gesagt, du, möchte ich recht herzlich zur Evangelisation einladen, fragte, was ist das denn? Dann hat er gesagt, ja, kommt einer halt, ein ganz berühmter Mann, und der erzählt dann von Jesus und all die Dinge. Und dann hat er nur gedacht, was erzählt er? Ich sage, ich weiß, du hast da keinen Bock drauf und du willst da nicht. Ich sage, aber ich weiß ja, dass du schwarz arbeitest hier mit hier Gas-Wasser-Klamotten und sowas. Halt, sage ich, ich bezahle dir das. Du kommst zur Evangelisation und ich bezahle dir das, was du nimmst, wenn du irgendwo arbeitest. Du musst dich nur hinsetzen, kriegst nachher noch eine Tasse Kaffee und sowas. Halt, ich unterhalte mich, ich hole dich sogar ab, ist gar kein Problem. Und die Zeit, die du mir da gibst, die bezahle ich dir. Hat er gesagt, hast du einen Knall? Nee, sage ich, das ist mir wichtig halt, ne, zu sagen. Er sagt, wenn du es bezahlst, komme ich. Der hat dann das Geld nicht genommen, der ist 2-mal gekommen, ist gekommen, aber der konnte natürlich nichts mehr sagen. Wenn ich dann nur so hingehe und hege ihm das Einladungskärtchen hin halt, nicht, dann wird das schwierig halt, nicht. Merkt ihr, mit guten Taten das Maul stopfen halt, nicht zu sagen, etwas für jemand anderen tun halt, nicht zu sagen, dass die auch gar nichts mehr sagen können oder sagen wollen einfach nicht, weil die merken, die stehen bei uns in der Schuld. Das ist das Erste, warum wir gute Taten tun, so sagt es eben der Petrusbrief hier. Das Zweite, das ist theologisch gewichtiger noch, ist, wir sollen gute Taten tun, weil natürlich Glaube ohne Werke tot ist. Glaube ohne Werke ist tot. Wenn ihr zu Jesus gehört und keine guten Werke macht, ist euer Glaube tot. Das gibt es nicht halt, nicht? So nach dem Motto, ich bin wiedergeboren, der Heilige Geist ist brennt in mir, aber das merkt im Umfeld keiner. Ich mache auch nichts Gutes, sondern das mache ich ganz allein abends, was weiß ich, von 10 bis 11 in meiner stillen Zeit mit mir ab halt, nicht? Aber nach draußen kommt nichts. Das funktioniert nicht halt, nicht? Glaube ohne Werke, könnt ihr nachlesen, Jakobus 2, ist tot in sich selber. Jesus sagt in der Bergpredigt, ein Baum, der keine Früchte bringt, ist tot und wird abgehauen. Dann stimmt was nicht. Das sind die zwei Seiten einer Münze, nicht? So eine Münze, die wir haben, so ein Euro-Stück halt, nicht? Das ist auch nur dann gültig, wenn beide Seiten bedruckt sind. Und nur, dass du sagst, ich habe ja den ganz großen Glauben, ich kann auch alles aus der Bibel nachreden halt, nicht? Habe erkannt, wie das alles dogmatisch und von der Lehre her richtig ist. Aber das hat keine ethischen Auswirkungen, ich tue nichts. Dann ist die Münze nicht gültig und ist der Glaube auch nicht gültig. Glaube ohne Werke ist tot. Wenn du gläubig bist, dann wird dich das automatisch in Bewegung setzen. Das ist gestern schon mal gesagt, nicht dienender Christ, ein Christ, der keine Werke tut, das ist ein Widerspruch in sich selber. Das geht nicht. Das ist wie wenn du sagst, ich bin Fußballer, aber ich habe noch nie in meinem Leben gegen Fußball getreten. Da bist du kein Fußballer. Das ist wie wenn du sagst, ich bin Schwimmer, aber ich bin noch nie ins Wasser gesprungen. Das geht auch nicht, das passt nicht. Und genauso ist es bei einem Christen halt, da gehören die guten Werke mit dazu. Und weil das eben so ist, sollen wir das tun. Das ist der Wille Gottes an uns, dass wir wirklich gute Werke auch erbringen. Das ist was ganz Fantastisches. Das Fantastische ist nicht nur, dass Gott das von uns fordert, und jetzt passt genau auf, diese guten Werke, mit denen wir dann auch den törichten Menschen ins Maul stopfen kommen, die hat, und das ist der dritte Punkt, Gott vor Zeiten schon vorbereitet, dass wir darin wandeln sollen. Das ist nicht mal so, dass wir gute Werke uns ausdenken sollen, dass wir irgendwas richtig und gut machen und sagen, Mann, was bin ich ein Kerl, Olaf Latzler, was habe ich da wieder geschafft? Sondern alles, was gut ist in unserem Leben, wenn es mit dem Willen Gottes und den guten Werken übereinstimmt, hat Gott schon vorbereitet. Wir lesen das, Epheser 2, Vers 8 bis 10. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, das nicht aus euch Gottes Gabe ist, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühmen kann. Denn wir sind sein Werk, jetzt passt genau auf, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Lese ich nochmal vor den Schluss ab. Wir sind geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt, vor Grundlegung der Zeit hat Gott unser aller Leben auch vorherbestimmt für die guten Werke, die wir tun sollen. Und die hat er vorbereitet. Da dürfen wir nur noch drin wandeln, die dürfen wir mitnehmen, wie bei so einem Videospiel. Nicht? Also wenn da die Lebenskraft zu Ende geht, ist dann so ein Lebenspackage, meine Tochter spielt immer so einen Blödsinn, zuck, und dann hast du wieder mehr Lebens, dann nimmst du diese Energie mit. Und genauso nehmen wir die guten Werke mit, die Gott schon längst vorbereitet hat, nicht? Die haben ja auch darüber gesprochen, was ist denn im Leben? Ist das Leben nun vorherbestimmt oder haben wir einen freien Willen? Da haben wir gesagt, das ist beides, nicht sowohl vorherbestimmt wie auch freier Wille. Wir kriegen es nicht übereinander, aber so ist in der Bibel viele Dinge, die in der Bibel stehen, die können wir nicht verstehen. Dreieinigkeit und so ist es auch mit Vorherbestimmung und freiem Willen. Das Tolle im Leben ist, wenn dein Wille in Einklang mit dem Willen Gottes ist und dass du wirklich diesen Weg gehst, den Gott vorbereitet hast, und dann nimmst du automatisch die guten Werke mit, dann darfst du die tun. Das ist eine Ehre, dass du die machen kannst, dass du Zeit oder Geld oder Nerven einsetzt für andere Menschen, für Jesus Christus. Der hat dich ja ausgerüstet mit ganz vielen Dingen. Und du darfst durchs Leben gehen und kannst gucken, was kann ich denn mit den Gaben, die ich habe, tun an guten Dingen in dieser Welt fürs Reich Gottes, für das Evangelium. Und das ist ein spannendes, das ist ein erfüllendes Leben. Glaub mir das. Das ist unglaublich stark, wenn man etwas machen kann im Reich Gottes, für andere Menschen diese guten Werke tut. Und wenn man dann merkt, Mensch, das ist wirklich Heiligung, das ist tatsächlich etwas, ich mache jetzt hier nicht etwas nur für mich, sondern ich bin hier Teil von einem Größeren, ich darf hier funktionieren als Glied am Leib Jesu Christi halt, nicht? Das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Die guten Werke, die zu unserem Glauben mit dazugehören, die sind von Jesus Christus vor Anbeginn der Zeiten vorbereitet halt, nicht? Und das ist ein tolles, ein erfüllendes Leben halt, nicht? Ein sinnvolles Leben, wenn man diese guten Werke erbringt halt, nicht? Und danach fragt und nicht sagt, die Gaben, die Gott mir gegeben hat, die gebrauche ich egoistisch für mich und ich mache damit die Dinge, ne? Und irgendwann bleibt was weiß ich noch, der Zehnte übrig, den gebe ich noch der Gemeinde, sondern zu sagen mit dem ganzen Leben, Herr, was willst du denn damit, nicht? Was ist denn dein Wille? Und dann das zu erleben und dann wirklich ein erfülltes, glückliches Leben zu führen. Was ist der Wille Gottes für dein Leben? Der Wille Gottes, ein dreifaches, einmal die Heiligung, zweitens die Dankbarkeit und drittens die guten Werke. Und ich möchte schließen mit einem Wort, Bezug nehmend auf den Willen Gottes halt, nicht aus dem ersten Johannesbrief, da heißt es im zweiten Kapitel, und damit sind wir nochmal bei dem Thema heute Morgen, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Amen. Wir singen Lied und dann stellen wir Fragen. Ja, Fragen, Kritik.
Bitte. Im Leben von König Saul gab es eine Situation, wo Gott ihm auf sein Verlangen oder seinen Wunsch, seinen Willen zu erkennen, nicht geantwortet hat. Kannst du das noch ein bisschen mehr erläutern?
Du meinst jetzt, wo er in Endor die Hexe beschwört?
Das war dann schon, aber vorher schon. Er hat ihm auch keinen Rat gegeben. Also noch.
Er hat nicht mehr geantwortet.
Er hat nicht mehr, aber die Frage war ja, Saul ist ja zweimal verworfen worden halt, nicht? Also Saul ist...
Bevor er zweimal verworfen wurde, hat Gott schon mit ihm nicht mehr geredet.
Und, aber dann war es, er wird ja zweimal verworfen halt, nicht? Also er wird ja einmal, dann 1. Samuel 11 wird ja eingesetzt halt, nicht? Und dann wartet er einmal nicht, jetzt müsste ich genau gucken, bei der Schlacht halt, nicht? Wo er nicht wartet, bis Samuel kommt, und zum anderen Mal vollstreckt er den Bann nicht mehr. Und da hat er schon gebrochen. Da hat er den Bund mit Gott von sich aus gebrochen halt, ne? Und da wird ihm tatsächlich das schon entzogen. Aber es wird nochmal deutlich halt, wo er dann auch den Bann nicht vollstreckt, nicht? Aber, dass er dann wirklich das an sich zieht, dass er die priesterliche Sache an sich zieht, dass er sagt halt nicht, dass was eigentlich Samuel zusteht und Angst hat, nicht? Aus Angst dann diese Dinge tut, nicht? Und das ist der Bruch, und das sagt ihm Samuel ja schon, und deshalb nimmt das dir weg. Also das ist ja zweimal, wo er das entsprechend verkündigt bekommt halt.
Dann ja, aber auch schon nach dem ersten Mal, wie gesagt, wo er das unerlaubte Opfer vollbracht hat, geschrieben, und Gott antwortet ihm nicht mehr. Gibt es auch vielleicht vergleichbare Situationen in unserem Leben, wo wir vielleicht die Willen wissen wollen, aber Gott nicht mehr antwortet?
Das ist genau die Frage der Sünde. Das, was Saul ja gemacht hat, ist Sünde. Im alten Bund ist das, was er getan hat, und das verurteilt ja Gott ganz scharf, ist Sünde. Es ist falsch halt, nicht? Also er macht bewusst etwas Falsches, weil er sich von der Welt da entsprechend, heißt es ja nicht, die laufen alle sonst wo weg, da lässt er sich von der Welt zu etwas bringen, nicht, was nicht in Ordnung ist. Und dann zieht Gott auch die Gnade weg. Wenn wir nicht treu bei ihm bleiben, nicht? Wenn wir anfangen, so auf das zu gucken, was uns die Gesellschaft, was uns die Menschen einflüstern oder was der gesunde Menschenverstand sagt, also nach dem Motto, dann, das kann doch nicht mehr mit Gott übereingehen halt, nicht? Und wenn wir dann die falschen Entscheidungen treffen, weil wir sagen, nicht dem Wort Gottes, obwohl das an dem Punkt ganz klar ist, sondern so nach unseren Wünschen, Begierden oder Ängsten gehen halt, nicht? Dann müssen wir auch davon ausgehen halt, nicht? Dass Gott dann tatsächlich auch Dinge abzieht. Das ist genau das, was ich sagte halt, nicht? Dass die Sünde zustopft halt, nicht? Zu sagen, wenn wir da eben dann nicht treu sind, das ist Sünde, wenn wir eben dem Wort Gottes nicht gehorchen halt, nicht? Dann zieht Gott auch Dinge zurück halt, nicht? Dann verlieren wir auch Segen, dann verlieren wir auch die Ansprache, auch die klaren Dinge. Das erlebe ich, deshalb sagte ich das auch, das erlebe ich immer wieder, wenn Leute sagen, ja, wissen Sie was, ich habe ein Problem, ich bin vor seit 20 Jahren wiedergeboren, aber in den letzten Jahren kommt zu wenig, ich höre nichts mehr, ich gehe in die Stunde, aber ich höre Gott nicht mehr sprechen, ich nehme es gar nicht mehr wahr, ich bin in die Krise gekommen und die Dinge. Und dann zu gucken, warum bist du denn in der Krise halt, nicht? Ich lese doch in der Bibel Dinge, und dann zu sagen halt, ja, aber wo sind denn die Dinge in deinem Leben? Jetzt wollen wir über Sünde sprechen halt, und zu sagen, wo sind die denn, wo könntest du denn meinen? Und dann ist es ganz häufig so zu sagen, dann kommen auf einmal die Sachen, dann schlagen die auf, das geht dann los bei, da habe ich in letzter Zeit relativ viel mit zu tun, okkulten Praktiken. Nicht? Dass Leute sagen halt, ja klar, ich war bei der Besprecherin, das kennt ihr auch in eurem Umfeld zum Teil, nicht? Sozusagen, da bin ich auf einmal, sag ich halt, klar, das weißt du, dass du nicht machen sollst, jetzt erwartest du, dass Gott trotzdem noch weiter mit dir spricht, nicht, obwohl du die Dinge getan hast. Oder, wie gesagt, irgendwelche Dinge, die da im sexuellen Bereich laufen, zu sagen, dann macht Gott irgendwann die Flasche, dann spricht er nicht mehr halt, nicht? Dann ist es vorbei. Und das ist eine große Not dann auch für Menschen halt, ne?
Ja, dass man also, bevor man überhaupt anfängt, Gottes Willen zu erfragen, erstmal schaut, ob mein Verhältnis zu ihm überhaupt in Ordnung ist. Wenn das nicht gegeben ist, dann kann man ruhig die 5 Punkte durcheinander exerzieren und dann zählt trotzdem nichts.
Deshalb, genau deshalb, Bibel beten. Buße, 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 zu sagen, wirklich sich sorgfältig zu prüfen. Wo sind denn Dinge in meinem Leben nicht in Ordnung? Wo muss ich wirklich unters Kreuz? Das ist genau der Punkt halt, zu sagen halt, damit das möglich ist. Also wenn ich eine lebendige Beziehung habe, zu sagen, wenn ich dann die Stimme Gottes nicht mehr höre, dann zu sagen, hey, Alarmglocken anhalten, nicht? Also wenn mein Wagen, mein Motor kein Benzin mehr kriegt und der Tank eigentlich voll ist, zu sagen, da ist irgendwas Benzinpumpe, weiß der Kuckuck was kaputt, dann muss irgendwas, ist das kaputt, dann muss das in Ordnung gebracht werden halt, nicht? Und genauso, wenn wir die Stimme Gottes nicht mehr hören halt, nicht? Wiedergeboren sind halt, nicht? Und wenn wir unter das Wort gehen und wenn wir in der Bibel lesen, dann ist irgendwo Sünde, nicht? Vorsicht, Sünde, und dann müssen wir gucken, dann müssen wir schauen halt, nicht? Und das ist manchmal, dann ist es hilfreich, wenn wir es selber nicht rauskriegen, dass wir sagen, wir gehen zum Seelsorger, zum Bruder, zu einer Schwester und schauen einfach, was dann dran ist halt.
Weißt du, das ist ja auch vielleicht noch ein Fehler darin gewesen, weil wenn man liest, dann heißt der, der Saul sagt zu Samuel, bete du für mich. Statt er selber würde beten.
Aber ehre mich vor der Ältesten.
Weil viele sagen, betet für mich, ja, aber selber beten man gar nicht. Man bietet vielleicht einen Bruder, mit dem wo man ganz gut auskommt, oder Schwester, und sagt, du kannst du für mich beten, aber selber beten man gar nicht. Und dann sagt er, ja, Gott antwortet gar nichts. Ja, du betest ja auch gar nicht darum. Ja, ich auch, das, was Olaf gesagt hat, du siehst auch beten.
Wie gesagt, immer auch selber zu schauen, immer wieder, ich kann das immer nur wiederholen, die Buße selber vor Gott zu stehen, immer wieder sich selber zu prüfen. Es ist ja ganz einfach, durch die Gemeinde zu laufen und zu sagen, was die Leute alles falsch machen, aber selber es zu erkennen, weil sie, das ist ganz, ganz wichtig, dass der Herr uns dann immer wieder auch durch den Geist der Kenntnis schenkt, wo ist denn hier eine Sache, wo wird es denn zur Gefahr, nicht, wo wir wirklich drohen halt nicht auch wirklich da das Rohr zuzumachen, dass da nichts mehr kommt, dass da nichts mehr fließt.
Eine Frage vielleicht noch, und zwar auch zu den 5 Punkten. Manchmal ist es ja so, dass man um etwas betet oder vor einer Entscheidung steht und ein ganz ungutes Gefühl bei etwas hat. Vielleicht auch unmittelbar nach dem Gebet. Ist es dann, gehört es dann zu Punkt 5 Sondererkenntnisse oder sind Gefühle eigentlich so vom Teufel manipulierbar, dass man nicht darauf achten sollte?
Also Gefühle sind ganz schwierig. Nicht so nach dem, ich denke mal, ich fühle mal, ich liebe mal, sondern wir bleiben nüchtern bei der Schrift, nicht bei der Gefühle. Das ist genau ein Punkt. Und für die Bitten, da kann ich nur eins sagen halt, bei den Bitten werde ich, je älter ich werde, immer vorsichtiger, auch bei den konkreten Geschichten, die vermeintlich so klar laufen, sondern das, worunter ich diesen ganzen Vortrag gestellt habe, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wenn es wirklich stimmt, dass wir in Jesus Christus den liebenden Gott für uns haben, halt nicht, dass er da zu uns spricht und wenn der uns wie ein Vater zugewandt ist, dann brauchen wir uns nichts mehr Sorgen zu machen. Ganz im Gegenteil, der hat einen viel größeren Überblick als wir. Eine liebe Schwester in der alten Gemeinde im Siegerland, ganz treue Frau, also wirklich, das ist unglaublich. Also das war so eine starke Frau, die hat mir eine ganz wichtige Geschichte erzählt. Die hat immer gesagt, halt, die hat ein Kind gehabt. Und dieses Kind war schwerst behindert. Da hat sie gesagt, als das Kind auf die Welt kam, hat sie es Gott abgerungen. Sie hat es Gott abgerungen halt nicht. Das war dem Tode geweiht und sie hat so gebetet, so intensiv, dass sie sagt, ich habe es Gott abgerungen. Es blieb schwerst behindert und hat unglaublich viel Kraft gezehrt, nicht? Was sie für ihre anderen Kinder nicht mehr hatte halt nicht. Und hat sie irgendwann erkannt, obwohl sie dieses Kind unglaublich geliebt hat, hat sie gesagt, das würde ich nie wieder tun, nicht? So verständlich das für den Moment ist. Sie hätte das dem Willen Gottes überlassen müssen. Das war so eine tiefe Erkenntnis von dieser Schwester, nicht? Dem Willen Gottes überlassen. Da sind wir in den besten Händen, auch wenn wir es für den Moment nicht verstehen, halt nicht? Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ihr dürft nach wie vor auch für ganz konkrete Dinge bitten, gar keine Frage. Aber je weiter du im Glauben kommst in deiner Frömmigkeit, nicht, desto stärker wirst du von diesen ganz profanen Dingen loslassen. Gib mir mehr Geld und gib mir das hier und was weiß ich, gute Ernte im Garten oder sonst irgendwas halt nicht. Du wirst immer mehr anfangen, für andere zu beten, du wirst immer unwichtiger halt nicht. Und irgendwann kannst du wirklich sagen, Herr, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe damit. Und diese konkreten Dinge, wo du meinst, das ist geistlich so richtig, deshalb habe ich eben diese Geschichten auch erzählt, nicht, wo ich dachte, das ist ja auch alles geistlich so richtig. Nicht? Das hat der Herr mir schön beigebracht, auch zu sagen, halt nicht, immer nach seinem Willen zu fragen, halt nicht, und wirklich auch dazu bitten, verwirkliche du dich. Und ich bin dein Werkzeug, ich bin dein Kind, mach du, was richtig ist und was bei mir falsch ist, mach einfach da die Klappen zu.
Ja, aber vielleicht gerade konkret zu deinen Beispielen. Ging es dann gegen dein Gefühl? Hattest du dann, als du gemerkt hast, okay, der alte Weg, den ich gedacht habe, das wäre richtig, als du das gemerkt hast, dass es anders geht, hattest du ein ungutes Gefühl dabei oder warst du dann getrostet worden?
Also ich wollte das ja, ne? Das war genau das, ich wollte erst Pfarrer dort bleiben, ich wollte gerne in Truppach bleiben, ich wollte, ne? Meine Sache, und die kannst du natürlich dann irgendwo zusammenbringen, aber das zu prüfen, zu sagen, intensiv zu fragen, was ist Gottes Wille halt, nicht? Das habe ich eben nicht gemacht. Natürlich, das war dann mein eigenes, nicht? Für mich war es angenehm und schön. Das war ja so wunderbar oder passte zu meinen Plänen halt, nicht? Zu sagen, wo ich sage, das kommt ja in meine Sachen hin. Aber ich bin ja nicht Teil der geistlichen Kriegsführung halt, nicht? Ich bin bestenfalls Soldat Jesu Christi halt, nicht? Und da sitzt ein anderer im Regiment, der Herr der Herrscher, der Herr Zebaoth halt, nicht? Der den Krieg letztlich führt. Und der soll bitte immer genau gucken, wo er mich gegebenenfalls gebrauchen kann oder wo ich auch nur noch unnütz bin, nicht? Vielleicht muss ich ja irgendwann komplett rausgenommen werden, nicht? Ich setze mich nur noch ins Altersheim und kann nur noch die Hände falten, weil ich sonst noch mehr Schaden mache, als dass irgendwas gut ist, halt nicht zu sagen. Aber das ist ganz wichtig, um diese Führung zu bitten. Genau was du sagst. Wenn du anfängst mit Gefühlen, das ist ganz schwierig. Ganz nüchtern nach der Schrift fragen halt, nicht? Gott ist hinlegen und Gott macht das dann. Gott führt das dann. Wenn wir ihn wirklich bitten, intensiv und gläubigen Herzens bitten, dann tut das. Dann führt er uns auch tatsächlich halt, nicht? Das müssen wir dann nur noch annehmen. Noch eine Frage? Ah, ist noch eine Frage.
Gibt es einen Unterschied zwischen Unzucht und Hurerei?
Also im Griechischen, das Wort für Unzucht heißt Porneia. Und da fällt auch die Hurerei mit drunter. Aber Porneia ist nicht nur, also wenn du mit einer Frau schläfst oder wenn sich eine Frau prostituiert oder ein Mann eben seine Frau betrügt, sondern das ist zum Beispiel eben auch Götzendienst halt nicht. Das kann zum Beispiel auch sein, also das ist eine Frage, genau was damit gemeint ist halt. Also wenn beispielsweise jemand hingehen würde und wäre absolut brutal. Also ich sage jetzt mal in der Ehe zum Beispiel, weil es wird ja in der Bibel auch gesagt, die Ehescheidung ist verboten, es sei denn wegen Porneia, wegen Unzucht. Ne? Also wenn der Ehepartner Unzucht getan hat, dann darf ich mich scheiden lassen, dann darf ich nicht wieder neu heiraten, aber ich darf mich dann scheiden lassen. Und die Frage, da kann man natürlich darüber diskutieren, was alles dann noch Porneia ist, Unzucht. Ist es zum Beispiel auch Unzucht, wenn ich einen aggressiven Ehemann habe, der mich dreimal die Woche die Wände hoch und runter prügelt, der meine Kinder schlägt, ist das Unzucht halt nicht? Das sind so Grenzfragen, aber mal mindestens Götzendienst und eben auch die sexuellen Dinge, die sind eben dann tatsächlich Unzucht. Also es ist nicht nur, wie gesagt, die Hurerei, sondern eben auch der Götzendienst.